Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Mauli und 3plus. Die beiden Künstler sind für ihre Meinung bekannt, entweder im Podcast oder in Social Media. Und natürlich haben sie auch eine ziemlich deutliche Meinung zu ihrer eigenen Kunst und wie sich ihre Musik auch in Bezug auf das, was in der Industrie los ist, entwickelt hat. Welche Tipps sie in Meetings für ihre eigene Karriere bekommen haben und warum sie gerne Alben machen, das erzählen sie uns in dieser neuen Folge von Backspin Stammtisch powered by O2. Viel Spaß!
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, bist gut drauf?
Ja, ich bin gut drauf, aber ich bin froh, dass es hier ein Audio-Podcast ist, weil ich habe kleine Augen, ich weiß nicht, woher die kommen, aber ich bin gut drauf sonst, ja.
Ich könnte jetzt einen privaten Hinweis geben, was bei dir gestern los gewesen ist, dass diese Information in Verbindung mit den kleinen Augen, da lässt bei mir auf jeden Fall mehr Fragen als Antworten offen gerade. Das besprechen wir aber im Nachhinein nochmal. Ich habe immer noch so ein bisschen mit Erkältung zu kämpfen, habe über die Ostertage mich ein bisschen auf Reisen mitgegeben und habe mich dabei nacherkältet. Dieser Podcast ist ja aber dazu da, dass ich nicht viel rede. Und wir haben heute zwei Gäste, die dafür sorgen werden, dass ich mich im Prinzip zurücklegen kann, weil es Profis sind, die sehr gut darin sind, eine Stunde zu quatschen, ohne am Ende vielleicht, also doch, sie wissen schon worüber, aber vielleicht nicht, wo sie angefangen haben und wo sie hinwollen. Mal gucken, ob es wirklich so wird. Ich freue mich drauf. Wen haben wir?
Ja, du hast es ganz gut angekündigt. Wir haben unsere beiden Gäste genau danach ausgewählt, dass wir heute absolut minimalen Redeanteil haben. Wir haben zum einen 3plus am Start. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen Dank, dankeschön, dass ich da sein darf. Hallo. Ja,
moin.
Und ich muss leider sofort sagen, ich kann den Hauptredeanteil heute nicht übernehmen. Ich bin geplagt von einer Pollenallergie.
Na gut, dann liegt jetzt noch mehr Druck auf unserem zweiten Gast. Schön, dass du da bist, Mauli. Herzlich willkommen.
Das bin ich.
Ja, na, aber dir mache ich mir keine Sorgen. Du lernst das ja seit Jahren von einem der größten Sabbelköppe dieser ganzen Szene, dass man in der Lage ist, eine Stunde voll zu quatschen.
Und ihr kennt meine Großeltern nicht. Ich komme aus einer langen Linie von Stressquasslern.
Was wurde da denn so erzählt? Was sind denn die Dinge, die da so quasi... dich geschult
ja,
haben.
Ja, so, aufwachsen in der DDR, das ist ein großes Thema, was immer noch nicht auserzählt ist. Praktischerweise haben wir gestern auch eine Folge mit Henrik Beuth zu seinem Buch aufgenommen, wo das auch wieder Thema, also so, das ist gerade sehr gegenwärtiges Thema. Tatsächlich, ja. Die Kombination Henriks Buch gelesen haben und bei Oma zu Besuch sein, ist, verträgt sich ganz gut.
Bring die doch mal zusammen.
Bei Zeiten.
Ja, das könnte, der Mann ist viel doch
beschäftigt.
Ja, könnte da vielleicht ein ganz interessantes Thema sein, auch was dabei rauskommt. Vielleicht ein eigenes Format, vielleicht kannst du eine geschlossene, mehrteilige Serie draus machen oder so, dann könnte man das verfilmen und dann
gibt oder es an O2 verticken,
klar. Ja, die könnte ich als Partner sicherlich mit ins Boot holen, weil wir würden dann ja was Großes draus machen, wo wir dann auch so geschichtlich, vielleicht können wir einen Musikaspekt mit reinbringen oder einen Politikaspekt, so, dann haben wir so ein Paket. Das würde mich freuen.
Gibt es tatsächlich auch, meine eine Tante, die ist sehr interessiert in DDR-Musik und gibt mir immer so Samples von Bands, die es gar nicht mehr gibt und die Musik, die man auch nirgendwo digital findet irgendwie, das ist ganz, ganz geil. Ey, jetzt bringst du mich ja auf Ideen, vielleicht ist das wirklich, vielleicht hänge ich Rap-Woche an Nagel und mach das große DDR-Musik-Politik-Format.
Ja, generell finde ich auch, dass in den, ich muss sagen...
Oh nein, please charge headset, power off, Sekunde.
Was?
Ist deiner nicht aus?
Nein, meiner ist nicht aus. Nee, nicht dein Ernst. Ach, Mann, was? Manchmal mussten die auch.
Sehr gut. Wir sind ja quasi ein Live-Podcast, der direkt remote aufgezeichnet wird.
Nee, aber es ist leider, es blinkt. Das heißt, der Akku ist alle.
Der meint's ernst, ne? Was macht der? USB-C oder was?
Ja.
Ich mag die Situation gerade. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir hier zusammensitzen und perfekt vorbereiteter Mauli jetzt keinen Akku mehr in seinem Headset, Kopfhörern hatte, die er jetzt austauschen muss und deshalb wild aus dem Bild rennt. Bist du dann noch bei mir?
Ich höre euch noch, ja. Ich kann aber mal kurz ob auch mein Akku wachsen macht demnächst vielleicht.
Ja.
Ja, er sieht auch leer aus. Scheiße.
Sehr gut.
Also Molly, die haben gesagt, die sind perfekt vorbereitet und das wäre jetzt also angenehm.
gesagt, hast du gerade alles nicht gehört?
Ja, das ist schon maximal unangenehm an der Stelle. Ich habe vor allen Dingen, also bei dir, Dennis, habe ich ja schon, also du bist ja Künstler, du hast ja die Freiraum, da ist ja also auch die Möglichkeit, einfach sich auf andere zu verlassen. Aber Mauli ist Podcast-Profi seit so vielen Jahren, da muss das doch funktionieren. Das ist ein bisschen.
Mauli ist aber auch Künstler, ne? Das ist ja auch kein so 9-to-5-Job, sondern das hat man im Herzen so. Das, hey, keine Ahnung, ich ziehe es jetzt einfach durch mit dem Kopfhörer, bis der ausgeht und dann überlegen wir uns was Neues. Das wird gefreestylt heute.
Ich habe meine Kopfhörer jetzt wieder dran, das heißt, ich höre mich doppelt, aber ich nehme das hin für euch.
Ja, das höre ich sehr gut, das höre ich sehr gut. Das heißt, wir arbeiten weiter unter Druck und Stress und versuchen hier ein Format zu schaffen. Also eine Stunde für euch da draußen, die bleibt und an der ihr auf jeden Fall noch viel Spaß haben werdet. Wenn es bei euch beiden so künstlerisch nicht so funktioniert, dann gibt es ja Möglichkeiten, sich vielleicht nochmal neu zu erfinden. Also Podcaster ist das eine, wir haben jetzt hier schon darüber gesprochen, vielleicht ein Format mit der Oma zu machen. Dennis, von dir habe ich noch nicht so viele Ideen mit reingeworfen bekommen hier, aber da fällt uns nachher noch was ein. Wir haben aber ein Kernthema, das wir entsprechend mal besprechen wollen hier, denn wir wollen mit euch darüber reden.
Habt ihr uns danach ausgesucht, dass es da, dass bei uns nicht läuft?
Ja, genau.
Ist das eure Aussage gerade?
Genau das. Also ehrlich gesagt, habe ich gesagt, such mal bitte zwei, so, nein, natürlich nicht. Warum ihr hier seid, das müsst ihr mit Yannick besprechen. Warum das Thema, erzählt er jetzt aber schon mal.
Genau, es soll heute nämlich um Imagewechsel gehen. Das ganze Imagewechsel klingt ja eigentlich so ein bisschen, fast immer ein bisschen böse, finde ich, und mal ein bisschen, so als würde da.
Ja, ich sehe da auf anderer Seite auch schon die Stirn runzeln und die fragen sich gerade, was wird uns hier gleich vorgeschlagen?
Genau, was kommt da auf uns zu? Nein, unser Gedanke in der Redaktion war diese Woche einfach, dass es ja einfach eine ganz natürliche Weiterentwicklung bei vielen KünstlerInnen gibt, dass natürlich aber auch oft bewusste Entscheidungen dahinter stehen, einfach andere Sachen zu machen, sei es jetzt musikalisch, sei es einfach ganz andere Karrierewege zu gehen. Man entwickelt sich einfach persönlich weiter, dann kommen die Einflüsse von außen da mit zu, von den Fans, die Erwartungshaltung. Und aus diesem ganzen Gewühl an Einflüssen sozusagen, geht dann halt jeder im Musikbusiness irgendwie so seinen Weg. Und wir dachten uns, dass ihr beide da auf jeden Fall sehr, sehr gut reinpasst, weil ihr ja mit eurer Battle-Rap-Vergangenheit, wenn man das so als Ausgangspunkt nimmt, jetzt ja schon einen guten Weg hinter euch habt und viel gemacht habt, viele verschiedene Sachen. Und runtergebrochen haben wir das Ganze denn dieses Mal auf die Frage, warum gehen KünstlerInnen neue Wege? Darüber würden wir gerne heute mit euch sprechen.
Kann ich ja von mir gleich noch zwei Sätze sagen. Ich selber bin kein Künstler, aber ich gehe ja auch neue Wege, weil ich nicht mehr in Backstage von Konzerthallen sitze, was ja sowieso 2 Jahre nicht ging, sondern nur noch in Fußball und sonstigen Sportstätten und mir irgendwelche Sportveranstaltungen anschaue.
Warum das denn? Läuft's nicht?
Es läuft zu gut und deshalb irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt. Nee, wenn ich 20 Jahre lang das Gleiche gemacht habe, dann ist irgendwann langweilig und irgendwie macht es gerade mehr Spaß, in Fußballstadien rumzusitzen. Lerne ich andere Leute, spannende Leute kennen. Aber was ist denn bei euch? Das habt ihr als
Ja, verstehe ich. Also gerade auf Journalistenseite kennt man ja seine Pappenheimer relativ schnell auswendig. Das ist ja dann, ich denke mal, es gab mehr als 200 Veranstaltungen, auf denen du irgendwie auf Falk oder Steiger oder Toxic getroffen bist. Und das ist ja dann auch irgendwann auserzählt. Und es ist wahrscheinlich geil, dann, dass man dann irgendwelche Sky-Leute oder irgendwelche NFL-Run oder so Leute kennenzulernen. Verstehe ich schon. Ja, von Künstlerseite, ich meine, das ist, man ist schnell gelangweilt und ist natürlich dann, also das ist jetzt nicht der einzige Beweggrund, aber das, glaube ich, so ein generelles Künstler-Persönlichkeitsding, dass man irgendwie schnell einer gleichen Routine überdrüssig wird, dass man sich da sowieso immer probiert, ja, aber das kann doch, da muss doch irgendwas mehr Spaß machen als das, was ich jetzt genau in der Form irgendwie für 2 Jahre gemacht habe, da muss doch irgendwas anderes gehen. Und natürlich ist ein Aspekt auch das Finanzielle. Also wenn es so einfach wäre, einfach nur, man bringt Musik raus und dann hast du da jeden Monat deine Dings und irgendwie kriegst staatliche Förderung oder sonst was. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern diese Musikindustrie ist ja auch ein bisschen darauf ausgelegt, viel schnellen Wachstum in den ersten, oder ne, schnell einen Hype zu kreieren um irgendetwas. Und das darf dann aber nicht abbrechen und das darf dann nicht langweilig werden. Jetzt machen wir aber gleich das nächste hinterher und so. Und sonst kommen dann da die Nächsten, die noch keiner auf dem Schirm hat und die, von denen dann jeder ganz geflasht ist, weil, ey, krass, der kommt aus dem Nichts und auf einmal ist der da. Was ist denn da los? Und dann, und das ist ja so ein Hamsterrad, was irgendwie ständig dadurch am Laufen gehalten wird, dass immer wieder neue Leute auftauchen und man sich denkt, ja, gut, komm, jetzt baller jetzt diesen 18-Jährigen groß, das ist genau, was alle brauchen. Und da fehlt es dann an Beständigkeit einfach nur. Und vor allem, wenn es so ist, dass einem das zu langweilig wird, was man Musik, oder wenn man musikalisch sagt, ey, das ist auch irgendwie ein bisschen festgefahren hier, ich habe irgendwie Bock, meinen Horizont zu erweitern oder mein Skillset auszufeilen, dann braucht man dafür ja Zeit. Und Zeit wird einem von der Industrie nicht wirklich gegeben. Oder Grundvertrauen ist kein nachwachsender Rohstoff von Labelseite. Und das ist dann so eine Überlebenstaktik, ne? Guckt man halt, ob man irgendwie auch das Ganze als Musik und Sport verkaufen kann oder als Musik und Labern über XY.
Es ehrt mich, dass du mich gleich in den Vergleich setzt, aber da ziehe ich mich gleich wieder zurück, weil das schon ein anderer, auch wahrscheinlich ein Ansatzpunkt ist, wenn man als Künstler, als Musiker unterwegs ist oder wie ich einfach nur Leute dumm voll quatscht und sich mit denen trifft. Aber Dennis, wie ist denn das bei dir? Der ist weg, ne?
Sein Kopfhörer ist gerade ausgegangen.
Kannst du mir mal. So. Ja, ich kann nicht hören. Und
ich lade jetzt beide Kopfhörer im fliegenden Wechsel die ganze Zeit.
Sehr gut, finde ich gut.
Sorry, habe ich die gleiche Frage gestellt bekommen?
Wie ist denn das bei dir?
Wie ist denn das bei mir? Ja, ey, ich sehe es eigentlich ganz ähnlich wie Mauli. Sorry, dass das dann so, dass das jetzt, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu in den Topf zu tun, weil ich finde so Image, Unterhaltung irgendwo auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Also,
warum?
Ich meine, wir haben uns ja, ich weiß nicht, also weil Rap ja längst unseren subkulturellen Rahmen verlassen hat und wir heute halt, weiß ich nicht, so stetig wachsender Zahl mehr PerformerInnen als KünstlerInnen haben. Und was erwarten wir da von denen? Authentizität oder so? Und selbst wenn es Authentizität gibt, wird es ja so ein bisschen durch so Vermarktungsstrategien und so weiter ein bisschen verwässert alles. Also selbst wenn Leute irgendwas ernst meinen, kann man es ihnen vielleicht auch gar nicht mehr abnehmen oder so. Oder dann sind das natürlich Entwicklungen, die Leute hinlegen, aber wir stehen da skeptisch, weil das alles halt so, weiß ich nicht, mit 5 A&Rs und 3 Managements durchgeplant ist und es da nicht den Raum gibt für eine natürliche Entwicklung in dem Sinne, sondern alles muss ein bisschen aufgebauscht und aufgeplustert werden, um auch im Pop zu funktionieren quasi. Und alle neuen KünstlerInnen haben so ganz begrenzte Zeitfenster, in denen sie an den Start kommen und sich dann beweisen können. Ich weiß nicht, ob man dann, selbst wenn Leute sich natürlich entwickeln, hat man da so eine gewisse Skepsis, weil man weiß, wie es in der Industrie läuft und das auch sehr viel einfach nur Berechnung ist. Ich weiß gar nicht, ob es.
Ja, und sehr hohes Tempo und ey, wenn du jetzt das nicht fühlst, dann nimm dir doch den und den und den und den und den dazu, die können doch alle schreiben, so, dann mach doch jetzt was, jetzt verpasst das Momentum nicht so. Also das wird von der Industrie ja selbst irgendwie am Laufen. Also ganz kurz, das soll jetzt auch gar kein die böse Industrie, die können uns alle, aber ich denke mir, die müssen doch die Muster auch selber erkennen, dass die selber irgendwie da Kinder verheizen teilweise, in der Hoffnung oder im Wissen, ja, es gibt immer genug neue Kinder, die auch die Nächsten sein wollen mit einem halben Jahr Karriere, so, da mach dir mal keine Sorgen, wenn der durchdreht, dann holen wir halt den Nächsten, so. Aber eigentlich könnte man das auch viel geiler, so, ich weiß nicht, wie ist das in Mesopotamien, 2-Felder-Wirtschaft oder 3-Felder-Wirtschaft, wo man immer so, okay, dieses Jahr ernten wir hier, in dem Jahr pflanzen wir hier, dann ernten wir dann nächstes Jahr und dann können wir hier pflanzen und dann ernten wir in 3 Jahren so. Eigentlich könnte man doch die coolen Leute, die man hat, so ein bisschen mit Vertrauen in die Welt schenken und sagen, mach das mal, find dich mal, such mal was, was dir Spaß macht, so, und dann komm in 3 Jahren wieder und dann melken wir dich aus wie eine. So. Aber ja, da ist irgendwie noch nicht das Bewusstsein für
das. Ja, also das mit dem Ausmalken und der Industrie und allem, das kann ich alles voll nachvollziehen. Ich finde trotzdem diese oder den Ansatz, ein paar Gedanken dazu auszutauschen, nicht ganz falsch, weil es ja bei euch beiden ja auch da sicherlich auch genügend, und das höre ich aus allen Zwischentönen hier raus, auch Punkte gegeben hat, in denen es mal ein bisschen genervt hat, ein bisschen man mit Frust auf das Ganze blickt und trotzdem ja einen eigenen Anspruch als Künstler an sich hat, aber dann vielleicht auch eine wirtschaftliche Sicherheit für sein Leben daraus vielleicht auch schaffen möchte und sich den Freiraum zu schaffen, eben der Künstler zu sein. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Teil von dieser Entwicklung. Also welche Schritte geht man, wie, wenn man die Industrie versteht, geht man mit ihr um? wie entwickelt man sich weiter, wie öffnet man sich. Da finde ich schon eure beider Meinungen dazu ganz interessant, so wie ihr das auch ganz persönlich angegangen seid. Denn ihr seht ja um euch rum schon, was funktioniert und was nicht. Und die Frage wäre, gab es Türen, durch die ihr nicht gehen wolltet oder nicht gehen konntet als Künstler?
Willst du anfangen?
Ja, es gab auf jeden Fall Türen, durch die ich, keine Ahnung, es gibt ja so unbegrenzt, also es gibt ja auch nicht die Industrie, es gibt ja ganz viele Leute in dieser Industrie, die von mir aus nach einer begrenzten Anzahl von Regeln spielen, größtenteils, die so, ja, mehr oder weniger offensichtlich machen, was sie da gerade tun, oder es gibt immer wieder die gleichen Abläufe, an denen sich Leute abarbeiten. Ich weiß nicht, ja, natürlich, ich habe zu einem Punkt in meiner Karriere, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, so irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt in der Pflicht fast schon den Leuten gegenüber, mit denen ich arbeite, die so große Hoffnungen in Anführungszeichen in mich setzen, nämlich jetzt der nächste Materia zu werden oder sowas. Und das sind Sachen, gegen die man sich entschieden hat, aber ganz ehrlich, das ist auch eigentlich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, Mauli, aber für mich hat sich das nie so dramatisch angefühlt, wie es klingt, wenn man darüber redet. Es sind dann einfach nur Geschmacksentscheidungen. Es sind jetzt nicht so krasse Wendepunkte im Leben, wo man sagt, oh, jetzt mache ich irgendwie alles anders, jetzt entscheide ich mich bewusst dagegen, sondern man geht mit so einem Gefühl schlafen, steht mit so einem Gefühl auf und sagt sich irgendwann, ja, es ist es dann vielleicht nicht, oder?
Viel weniger das dagegen entscheiden, als es für etwas anderes entscheiden bei mir gewesen. Oder dass man, oder dass, ja, ich glaube, man kommt als Künstler früher oder später in diesen Zwiespalt, oh, das hat doch mal aber mehr Spaß gemacht. So, das war doch mal was, weswegen ich stundenlang nachts noch wach geblieben bin und weswegen ich früher aufgestanden bin und dachte, okay, jetzt, Alter, mache ich jetzt ein Beat oder ich schreibe jetzt einen Text oder sonst was so. Oder, Alter, geil, morgen ist Videodreh so. Und warum wird das dann irgendwann zu etwas, was sich, wie du sagst, wie eine Pflicht anfühlt oder wie eine Verpflichtung wem anders gegenüber? Dann macht man halt wahrscheinlich gerade nicht die Kunst, die man machen sollte. Und wenn man da irgendwie seinen Weg findet und sich denkt, okay, vielleicht lasse ich dem Ganzen jetzt Zeit. Oder ich meine, du hast ja auch eine legendäre Moves gepult mit dann einfach Handy ausmachen. Ja, ich habe jetzt eigentlich Masterabgabe. Nein, aber das ist es noch nicht. Ich mache jetzt Handy aus und dann mache ich das jetzt so lange, bis ich das selber feiere, was ich da, womit ich dann auch rausgehen soll und womit ich mich dann auch präsentieren soll oder möchte. Ja, und das ist dann diese Zeitpläne und auch die Illusion, dass jetzt, oh, wenn das Zeitfenster sich schließt, dann wirst du nie wieder Anschluss finden, ist, glaube ich, einfach der größte Quatsch. So, man kann sich doch sammeln, man kann doch Anlauf holen und nehmen und dann mit etwas rauskommen, was irgendwie wirklich was bedeutet und nicht irgendwie die Skizzen, die ich jetzt sonst auf dem Desktop in irgendeinem Ordner hätte, sind jetzt auf Vinyl gepresst. So. Also das ist ja auch nicht, worum es. Oder was?
Aber wir hatten ja auch schon die Erkenntnis, dass es immer schwieriger zu werden scheint, zumindest für KünstlerInnen, die heute an den Start kommen. So, das sagt denen keiner. Du hast ein Jahr Zeit für dein Album. So, weißt du? Du kannst jetzt einen Song haben, der funktioniert und alle sagen, oh mein Gott, bitte bring den nächsten. Und du bringst einfach nicht den nächsten. Das sagt dir keiner, dass du darauf auch verzichten kannst, sondern alle um dich herum sagen, Digga, mach jetzt weiter. So, wer weiß, wie lange das hält. Keine Ahnung.
Was aber auch Momentum ist, was man ja eigentlich verspielt dann mit den Songs, die vielleicht nicht so geil sind, dass du selber denkst, oh, was habe ich getan? Sondern, das ist, ja, ist okay. Ey, die sagen alle, das ist Killer, wir sollen ihn rausbringen, dann lass ihn rausbringen, lass ein Video zu drehen, weißt du? Oder, dass man im, also auch, ich finde Songs liegen lassen eine Weile und dann später wieder anhören, sagt einem eigentlich direkt, ob das was ist oder ob das nichts ist. So. Und es ist eh auch okay, das alles mit der Öffentlichkeit zu teilen und irgendwie seine Skizzen schon auf TikTok zu posten und zu sagen, ey Leute, feiert ihr das, soll ich das rausbringen oder nicht? Und so. Und es ist auch eh peinlich, wenn Leute, die etabliert sind, dann so tun, als würden sie das zeigen und als würde es dann reellen Entscheidungsprozess der Community geben, obwohl das schon gescheduled ist für in 3 Wochen oder so. Aber das alles sind ja Sachen, die mit den sozialen Medien gekommen sind, dass man irgendwie auch mit diesen Digitalvertrieben und von mir ist auch Soundcloud-Zeiten und sowas, dass man irgendwie näher dran ist am Entstehungsprozess und man kann so die Entwicklung näher mitverfolgen und so. Für manche Künstler haut das hin und für manche halt nicht. Und ich persönlich habe das für mich irgendwann gesehen, ey, guck mal, ich mag das schon, irgendwie ein Album zu konzipieren. Das ist irgendwie, das gibt mir mehr, innerhalb eines Albums Geschirrs einen Song fertigzustellen, als jetzt, ja, ich habe jetzt Bock, den Song zu machen, dann mache ich jetzt den Song, ja, hau ich raus, egal. So, sondern das ist irgendwie man spürt dann schon die Dringlichkeit von einem Song, wenn der irgendwie vorher raus muss. Aber so dieses Leute bald an der Stange halten oder so, das finde ich irgendwie, ja, es ist keine funktionierende Strategie, glaube ich, einfach, weil dafür kommt zu viel Musik raus von Leuten, die eben genau das verfolgen, und dann ist das ja auch einfach ein Brei, aus dem man nicht raussticht mit einer okayen Skizze.
Und daran anknüpfend wird Image ja dann auch irgendwann so eine Art Gefängnis, weil du bist jetzt bekannt für die drei Sachen, das sind deine drei Charaktereigenschaften, die man dir zuschreibt, das ist die Musik, die du machst, und dann stehst du da und sagst, oh, ich fühle mich damit nicht mehr wohl, aber ich muss jetzt ausbrechen, und dann sucht man sich halt ein anderes Image, wenn man gar nicht sich die Zeit nimmt, sich zu fragen, was möchte ich denn eigentlich machen? Ich meine, ja, okay, jetzt kennen mich alle und ich habe die und die Zahl an Hörern oder so. Ich ziehe mich jetzt aber trotzdem zurück. Wie gesagt, niemand sagt einem, tu das so. Keiner in der Industrie würde das raten oder die wenigsten Leute. Und dann flüchtest du dich aus einem Image ins nächste Image irgendwie so ein bisschen und versuchst dich darin, keine Ahnung, ich glaube, man wird da grundsätzlich nicht glücklich mit, indem man sich Gedanken darüber macht, wie man wirkt.
Ja, yeah, so voll.
Es ist gut, das auf dem Schirm zu haben, aber auf seiner natürlichen Ebene. So wie wenn man in den Spiegel guckt und merkt, boah, heute sehe ich scheiße aus, weißt du? Einfach nur so, okay, das heißt jetzt nicht, dass ich grundsätzlich scheiße aussehe oder so. Oder
das heißt auch nicht, dass du auf die Straße läufst und alle anderen sich denken, ja, sieht der scheiße aus, sondern das ist halt voll deine Wahrnehmung, und das ist ja ein riesen Kunst/Künstler-Ding, Künstlerinnen-Ding, dass man irgendwie, wenn man sich zu viel mit Außenwahrnehmung beschäftigt, dann eigentlich so seinen eigentlichen Track verliert. Und so, eigentlich ist der rote Faden, ist man ja selbst. Und die größten Komplimente sind eigentlich, wenn jemand sagt irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, was es bei dir ist, aber da ist irgendwie was, und das ist irgendwie viel mehr wert, als zu wissen, ja, ich bin der Typ mit der Speedo-Sonnenbrille.
Und immer wenn du das machst, Mann, das feier ich so geil, kannst du das noch einmal machen, bitte? Ja, voll.
Ey, Kollege kann so schnell rappen.
Ja, ich verstehe gar nichts.
Ey, ja. Was mich da nochmal interessieren würde, also ich habe 10 Fragen quasi gerade gleichzeitig aufgrund dem, was ihr da erzählt habt, aber ich fange mal mit einer an. Wie zufrieden seid ihr mit euch und dem, was ihr künstlerisch schafft in dem Moment und vielleicht einen gewissen Zeitraum später, wenn Musik ein bisschen liegen geblieben ist und ihr sie veröffentlicht habt?
Kann ich anfangen?
Ja.
Ich glaube, die eigene Zufriedenheit und das Zurückziehen, das ist so reziprok zueinander. Ich glaube, je mehr man in der Öffentlichkeit ist, desto, oder ne, wenn man das, oder der Zyklus ist ja nach dem Release, dass, was macht man denn jetzt? Ja, irgendwie bin ich aber gerade auch in so einer Promophase gewesen, wo ich eigentlich gar nicht wirklich Zeit hatte, neue Musik hinterher zu kreieren, sondern ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, rumzufahren und Leuten zu erzählen, das habe ich damals gemacht, das habe ich mir dabei gedacht. Ich erzähle es jetzt so oft, bis ich mir selber irgendwie nicht mehr zuhören kann dabei, und okay, was mache ich jetzt als nächstes? Und dann gibt es so einen Punkt, über den man irgendwann rüber... Ich habe das Gefühl, dass es so... Oder beim letzten Mal war das so eine Halbjahresgrenze irgendwie. Ein halbes Jahr nach Release sind Leute, die dann die ganze Zeit fragen, ja, wann kommt denn das nächste? Oder haben dann so genug andere Leute, auf die sie gucken können, und vergessen einen so ein bisschen. Und man kann sich so zurückziehen, und dann gibt es kurz diesen Moment von, ey, fuck, verspiele ich jetzt hier gerade irgendwas? Und dann macht man aber wieder Musik im stillen Kämmerchen und denkt sich, oh, das ist ja geil. Das ist ja so geil, dass ich das eigentlich allen erzählen möchte, aber mach mal vielleicht nicht, weil dann ist ja auch gleich wieder Gerede ums Nächste, und wann geht's denn los? Dann nerven wieder alle, und dann bastelt man so. Und dann, da haben wir neulich auch drüber geredet, Dennis und ich, dass das die Phase ist, in der man sich eigentlich am geilsten fühlt, in diesem, ey, ich hab hier was kreiert und ihr wisst alle noch gar nicht, was das ist. So, ich hab hier was, Alter, wenn das rauskommt, oh mein Gott, so. Darf man natürlich auch nicht zu viel dann Erwartung auf diese Release-Phase, und in der Release-Phase werde ich dann endlich ausgezahlt für alles, was ich hier reingesteckt habe. Alle werden das direkt checken und das wird super geil, sondern das ist ja auch, man baut ja sein ein Leben lang seinen Katalog auf, oder das ist ja, ne, irgendwie so sein, seine Legacy, wenn man jetzt dramatisch sein möchte. Aber die Zeit, in der das dann rauskommt wieder, oder in der man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier was gemacht, das ist super geil, oh mein Gott, jetzt geht's langsam los, ey, ich darf jetzt endlich Leuten sagen, hier ist die erste Single und ab dann kommt das Album, und dann fängt aber wieder diese Promophase an, in der man eigentlich wieder von der Kunst so ein bisschen weggeschoben wird und so ein bisschen, ja, komm mal hier vor die Kameras und erzähl uns mal das alles. Und ich war also so, ich beobachte dann auch so Modelle, die das komplett anders handhaben. Also so, keine Ahnung, Paschanim oder so, der dann einfach so einen Tumblr-Blog sich macht und dann jetzt einfach, ja, ich poste jetzt hier, wenn was los ist. Ihr findet mich auf Tumblr, so, ich gebe keine Interviews und ich halte mich aus der Öffentlichkeit so weit raus, wie es geht. Ich finde, das sind vielleicht auch Modelle, an denen man sich eher orientieren kann aus jetzt Newcomer-Sicht. So ein bisschen, ne, das ist ja generell keine unbeliebte Taktik, sich aus dem Interview-Game rauszuhalten. Bei vielen vielleicht auch, weil man denkt, oh, die können das noch nicht becken, was die da verkörpern in ihrer Musik. Das wäre vielleicht, das würde auffliegen oder so, aber ich denke bei vielen auch einfach bewusst gewählt, ey, ich will gar nicht irgendwie so sehr in der Öffentlichkeit rausstehen, sondern meine Musik spricht eigentlich für mich und meine Musik ist das, was von mir in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder völlig über deine Frage hinausgeschossen, aber ja, das war mein Train of Thought dazu.
Ja, finde ich aber total gut. Ich möchte ihn trotzdem auch noch von Dennis haben.
Ich habe ehrlich gesagt die Ursprungsfrage ein bisschen vergessen. Wie zufrieden oder glücklich
ja, genau. Gerade
mit
ja,
was zufrieden genau?
Mit deiner Musik, mit dem, was du schaffst als Künstler. Wie zufrieden bist du da in dem Moment, wo du es rausbringst? Und vielleicht auch mit, also die Frage ging ein bisschen dahin und ob sich das entwickelt.
Also ich bin da bei Mauli, wir haben das zusammen festgestellt, das ist der beste Punkt, wo man selber noch so darauf sitzt und es vielleicht auch noch gar nicht konkret wird, sondern man nur so ein Hard 16 im Kopf hat oder sowas. Also nur eine geile Hookline. Ne? Und da man schon weiß, was es wird und keine Ahnung, alles danach macht eigentlich dann ein bisschen weniger Spaß. Das macht zwar auch Spaß, ich will das gar nicht schlecht reden oder so, es ist nur... Der spaßigste Teil ist der, wo man es wirklich einfach nur macht und auch nur für sich macht und so aus purer Begeisterung und auch so ein bisschen den Fan in sich selbst erreicht, der sagt, ja Mann, das ist geil. Das ist geil, das würde ich selber gerne hören. Alles darüber hinaus ist nice to have, vor allem dann natürlich, wenn es funktioniert, also wenn man irgendwie eine funktionierende Promophase hat und irgendwelche Zahlen stimmen, nach irgendwelchen Maßstäben so irgendwelche Erwartungen erfüllt werden oder so, ja, cool, cool, cool. Geld haben natürlich auch mega, aber jetzt zum Beispiel gerade anderthalb Wochen nach Album-Release, ich würde schon sagen, ich bin zufrieden. So. Also musste mich jetzt, keine Ahnung, nicht so doll verkaufen die ganze Zeit. Ehrlich gesagt, mein Label hat es irgendwann aufgegeben, mir zu sagen, ich soll den Link die ganze Zeit posten und so. Das fand ich schön, darauf wurde Rücksicht genommen. Ich wäre auch sonst wieder einfach nicht ans Telefon gegangen, ich glaube, das wissen die auch. Ich klinge jetzt vielleicht so, als wollte ich es gar nicht schaffen in dem Sinne, so irgendwie ein Level erreichen, auf dem auch alle um mich herum irgendwie gut davon leben können und so weiter und man daraus ein tatsächliches Business macht, aber dem ist nicht so, ich weiß nur, es killt mein Spirit, mich zu doll mit so Quatsch auseinanderzusetzen, der mich eigentlich nicht interessiert, also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel jetzt so ein Interview wie hier, boah, das passt mir jetzt nicht so gut in Kram. Ja, aber wäre eine tolle Möglichkeit, nochmal mein Gesicht bzw. meine Stimme zu zeigen oder so, würde ich es einfach absagen. Ich habe ganz viele Sachen diese Promophase abgesagt und bin damit auch richtig gut gefahren. Also außerhalb von der Musik, mit der ich eh so gerade glücklicher denn je bin, bin ich auch ganz zufrieden mit dem, wie ich es handhabe. So, es läuft dann vielleicht nicht so doll wie bei anderen Leuten, aber dafür geht es mir wesentlich besser als anderen Leuten, habe ich das Gefühl. So, ich bin mehr bei mir. Und ja, jetzt zum Beispiel arbeite ich gerade auch schon an nächsten Sachen. Aber nur so für mich einfach. Und das macht auch gerade, ich bin gerade genau wieder in diesem Zeitfenster, von dem du gesprochen hast. So, dass man so kleine Gedanken hat, in den nächsten paar Wochen muss der Moment kommen, wo ich das mal kurz irgendwie festhalte, so, wo ich das Gefühl catche. Keine Ahnung. Ich bin ganz zufrieden, aber deine Fragestellung, Nico, ne? Deine Fragestellung ist ein bisschen so, als dürfte man das nicht. Als müsste man vielleicht ein gewisses Level erreichen, Zufriedenheit muss man sich leisten können. Muss man sich Zufriedenheit leisten können? Frage an euch.
Es ist total interessant, was du in meine Frage hineininterpretierst, was ja auch mir ein Bild von dem spiegelt, was du offensichtlich davon hast, was ich mit diesen Fragen bezwecken möchte, vielleicht auch mit dem, was ich sonst so
mache oder sage. Spielerisch.
Alles gut, aber ja, alles gut. Ich meine, lass mich doch jetzt wenigstens meinen Spaß hier weiter zurückspielen. Ich will doch nur überleiten. Weil es mir nämlich ehrlicherweise ja gerade in der heutigen Zeit viel mehr darum geht, und auch ganz, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, auch in der Art und Weise, wie ich jetzt seit ich habe so einen Break gehabt, Anfang, habe ich schon ein paar Mal erzählt, Anfang mit Pandemiebeginn, auch so in meiner Arbeit, weil ich auch so aus so einem gewissen Hamsterrad raus wollte, einfach der Dinge, wie ich sie gemacht habe, mit sonst immer, keine Ahnung, 50 oder 100 Interviews im Jahr, alles nicht mehr machen, sondern mal ein bisschen Ruhe, mal ein bisschen auch Künstlern in anderen Situationen Raum geben, über andere Themen zu sprechen. Das ist dann immer die Konzeptionierung, warum wir jetzt hier sitzen und in dieser Runde jetzt nicht über Releases reden, sondern über Ideen dahinter und vielleicht auch über das, was die Menschen damit betrifft. Trotzdem finde ich, und darum ging es mir bei dem Punkt eigentlich darum, dass wir natürlich in einer Industrie hier auch alle dann irgendwie zu tun haben, die natürlich nach Erfolg ruft. Und alles, was du am Anfang gesagt hast und dein ganzer Ansatz mit genervt darüber, dass man eigentlich gar nicht mehr drüber reden muss, weil das ist ja eine große Industrie geworden, bla bla bla, das fühle ich auch alles. Und ich denke, das ist mir auch klar, dass wir drei nicht oder vier, fünf in dieser Runde jetzt nicht darüber reden möchten. Es gibt aber einen so einen Kern, den ich ganz interessant finde, der bei euch für mich genauso gilt wie bei manchen anderen da draußen, dass es in diesem, sagen wir so, dieser Hype-Train, der da fährt, wo genau das passiert mit dieser einen schnellen Rakete, die gezündet, die hoffentlich dann auch knallt und dann ist alles gut, gibt es halt trotzdem sehr viele und gerade Mauli redet davon, dass er in Alben denkt, was absolut nicht mehr zeitgemäß ist und sei froh, dass sich dein Album noch nicht gedroppt hat, dein Label noch nicht gedroppt hat und keiner mehr mit dir arbeiten möchte. Ja, das war auch witzig gemeint. Also ihr wisst, was ich meine, okay, dass die Industrie dich nicht rausschmeißt, weil du bist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sich genau wieder dahin entwickelt. So, dass,
wohin?
Dahin, dass der Wert Konzepten, der Musik Ideen, wieder größer Alben. Wird, weil nämlich ihr selber beide davon redet, dass ihr also quasi der eigenen Musik so viel Wert beimessen wollt, dass ihr keine Lust habt, dass sie quasi gemessen wird an dem, was da an Fastfood und schnell produziert wird und trotzdem aber in dem gleichen Wettbewerb steht, was ja dazu führt, dass man automatisch schnell vergessen wird.
Es ist ja aber auch nicht Woche nur,
und trotzdem es durchzieht. Dass das so und deswegen ablenkt, ist vielleicht lange Rede. Aber deswegen ist vielleicht auch dieses Imagewechselthema gar nicht so jetzt bezogen darauf, ihr kleidet euch jetzt anders und ihr passt jetzt irgendwo hin. Aber trotzdem denkt die Industrie ja an allen Punkten auch und der Markt immer so ein kleines bisschen in Schubladen. Und da will ich nämlich eigentlich hin. Weil ich kann mich daran erinnern, dass jeder Künstler, mit dem ich mit ihm gesprochen habe, wenn man über Schubladen gesprochen hat, sich immer dagegen gewehrt hat. Und keine Schubladen für sich und seine Musik haben wollte. Jeder wollte immer individuell sein. Fühlt ihr euch in einer Schublade mit dem, was ihr macht? Als Künstler?
Das ist natürlich, also das ist natürlich auch Quatsch, ne? Natürlich möchte man, natürlich du möchte niemand sagen, ja, ich bin hier Schublade XY, aber natürlich ist das, was man hat, ist eine Schublade. So, man hat seinen eigenen Mikrokosmos, den man da erschafft und Leute verbinden dann verschiedene Sachen damit und natürlich je mehr Leute damit das Gleiche verbinden, desto eher hast du eine Schublade voll und eine große Halle voll, so. Aber, ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass man nicht in seiner eigenen Schublade sein möchte, sondern ich glaube, das Problem ist, dass ganz viele einen in eine andere Schublade packen wollen und sagen, ja, aber die Schublade ist doch gerade offen, da wollen doch gerade alle ran, so, dann geh doch jetzt auch in diese Schublade rein. Ich glaube, das ist eher das Problem, dass man dass künstlerische Entwicklung trifft auf verkaufsfreudige Musikindustrie-Atzen, dann immer daran scheitert, dass irgendwie geguckt wird, ja, aber das läuft doch gerade. Es wird sich so an der Gegenwart orientiert. Guck mal, das läuft doch gerade. Und es wird nicht überlegt, ja, das läuft gerade noch nicht, aber das ist gut und das könnte der nächste Scheiß werden. So. Für Peter Fox gab es keine Wave, die gerade gekommen ist an Leuten, die alle irgendwie diese College-Trommler-Dudes, ich weiß nicht, wie das heißt, Cold-Steel-Drum-Leute da. Das war ja keine Wave, auf die er dann aufgesprungen ist oder so, sondern der hatte Bock, das so zu machen, weil das ist irgendwie sein Rhythm und das fühlt er und bla. Oder für, weiß ich nicht, für XOXO gab's keine Blaupause vorher von, oh, jetzt ist hier aber gerade der Emo-Hype-Train, lass uns da mal schnell rein oder so. Und das hat trotzdem funktioniert. Aber auch der, also auch wenn du mit diesen Leuten redest, die hatten es auch nicht einfach. Das war auch nicht so, dass die gesagt haben, ja, ich will hier das machen und alle waren, ach geil, endlich, ja komm doch her, hier, lass dir doch erstmal eine halbe Million zustecken. So. Das war auch, okay, ich meine, bei Peter Fox hat nochmal andere Situationen, weil er mit Seed, das war schon riesengroß und so. Und der hat dann einfach gesagt, ey, ich bezahle das aus eigener Tasche, eben weil ich irgendwie einen korrekten Vertrag mir holen möchte und so. Aber das sind trotzdem Situationen, in denen wahrscheinlich auch Leute gesagt haben, ey, mach doch einfach, ey, Casper, mach doch jetzt einfach weiter hier Straßenrap auf Rizbo Beats. So, was denn das scheiß Problem? Warum willst du denn jetzt irgendwelche Gitarren? Was für Gitarren so? Das ist doch nicht Hip-Hop, Digga. So.
Ich diesen Dialog zwischen Elvia und Casper kann ich mir sehr gut vorstellen an der Stelle. Ich habe die Beats auch schon eingekauft. Die sind doch schon in der Kalkulation. Lass die doch mal bitte rausnehmen. Schöne Grüße an Elvia an der Stelle. Aber du gibst mir eine Steilvorlage, denn vielleicht ist es auch immer ein romantisches Gefühl und natürlich hat sich seit wann war es, 17 oder so, angefangen mit Spotify und dann auch dem Verschieben von Musikkonsum natürlich die Welt in eine andere gedreht, als es damals war, was auch den Gedanken von Alben, den Gedanken von einem Künstler als Gesamtwerk und im Raum und der Zeit halt auch immer schwieriger macht. Trotzdem ist deine Leitfrage, die du quasi mit als Thema mit reinbringen wolltest, ich nehme sie gleich für dich mit auf, weil ich dazu was sagen möchte, wer ist der deutsche Kendrick? Das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum du das genau gestellt hast. Kann sein, dass wir gegen Schiemann treten wolltest, weil ich ja schon lange und häufig immer diese Fragen gestellt habe und auch OG Kimo mir da immer für die Ohren lang zieht, weil ich das mal gefragt habe. Jetzt ist er das, diese Frage brauchen wir nicht zu klären. Da steckt aber für mich immer eine andere Sache drin. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Denn als ich damals angefangen habe mit diesem Thema, den deutschen Kendrick Lamar zu suchen. Da ging es nicht darum, dass ich jemanden möchte, der genauso ist wie Kendrick Lamar, sondern dass ich jemanden gesucht habe, der im Prinzip
diesen Anspruch an ein Gesamtwerk mitbringt.
Genau, ja. Anspruch, der Conscious und Straße so miteinander verbindet, dass es eine Glaubwürdigkeit auf der einen und auf der anderen Ebene gibt und damit funktioniert. Denn alles, was wir im Moment haben, sind Künstler, die entweder auf der einen oder der anderen Welt funktionieren, aber keiner, der auf der Brücke dazwischen steht und den Durchschlag schafft, dass trotzdem jeder ihn hören und feiern möchte, ohne dass er Hits macht. Und das ist dieses Masterpiece, was ich dann immer in Kendrick gesehen habe.
Ganz kurz, also die Frage war, also das Thema von mir war natürlich das Meme 3000, weil natürlich ist völlig egal, wer der deutsche Kendrick ist. Und ich dachte, wir quatschen einfach ein bisschen darüber, dass Kendrick gesagt hat, er bringt jetzt ein Album in 4 Wochen und auch einfach nur eine Website jetzt hat, wo er immer postet, ja, hier, jetzt gibt's Neuigkeiten, dann kommt's raus, viel Spaß damit. Und wahrscheinlich auch eine sehr aufgeregte Promophase bis dahin abfackeln wird. Aber ich finde, in dem, was du vorher gesagt hast, in dem du überleiten wolltest, hast du eigentlich was anderes, viel interessanteres gesagt, nämlich, dass Spotify und generell Streaming-Anbieter und Zugänglichkeit für alle Musik der Welt, Geschichte, so ziemlich davon oder Alben irrelevanter macht oder das Format Album ablösen. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde eigentlich, dass es sogar eigentlich hilft, seinen Musikgeschmack zu diversifizieren, falls das ein Verb sein sollte. Und eigentlich so weniger diese Ownership im Sinne von, oh, ich habe jetzt hier 3 Alben gekauft und das sind meine Alben, da kommt eh nichts ran. Ich höre jetzt mein Leben lang De La Soul, weil, ey, ich habe hier diese Platte und die euch damals und das wisst ihr doch gar, ach, ihr habt doch gar keine Ahnung mit eurem, sondern dass man dann alles Mögliche reinhören kann. Und ich genieße das auch total, diesen Zugang zu haben und Künstler wieder zu entdecken, die ich irgendwie aus den Augen verloren habe, zu denken, ey, ja, gib doch mal die Diskografie, zeig doch mal, wie war das Album, als der irgendwie seinen Break hatte und wie war das Album danach und was war irgendwie, also ich finde, das trägt eher dazu bei, dass ich persönlich mehr Alben höre als vorher, als wenn ich mich immer bemühen muss, jetzt hier irgendwo ein Album runterzuladen oder zu kaufen. Das ist irgendwie ja auch eine Entscheidung oder ein Commitment, was glaube ich viele Leute davon abhält, sich neue Musik reinzuziehen, die jetzt vielleicht nicht super naheliegend ist für sie. Achso, sorry, ich fühle mich ja an dem Kopfhörer rum die ganze Zeit, ihr hört mich ja gar nicht. Aber also ich glaube eher, dass das dazu beiträgt, dass man sich mehr Alben anhört als vorher, ehrlich gesagt.
Also die letzten Jahre haben auf jeden Fall eine komplett andere Richtung aufgezeigt, aber
in deinem persönlichen Hörverhalten?
Nein, ganz im Gegenteil. Doch auch so ein bisschen schon, aber ich war schon immer mehr auch früher der Typ, der Alben gehört hat, um dann sich die einzelnen Songs rauszupicken und daraus Mixtapes zu machen. Deswegen vielen Dank Spotify für die Playlisten, das funktioniert super und alle anderen Streaming-Anbieter natürlich auch.
Also alle anderen, die besser bezahlen, noch viel mehr.
Ja, genau, noch viel, viel mehr. Schöne Grüße von den Künstlern, die davon...
Das bitte nicht auf O2 zitieren.
Ihre Snacks hier davon bezahlen müssen, dass sie genug Geld mit Streams verdienen. Was ein harter Weg. Wie viel sind die Streams? Egal. Und jetzt habe ich schon beinahe wieder meinen Faden verloren bei dem ganzen Gequatsche. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich grundsätzlich ein Single-Typ auch schon immer so ein bisschen war, aber sehr viel Liebe fürs Album habe, weil ich das Gesamtkunstwerk sehr zu schätzen weiß. So. Und um das Thema ganz kurz wieder aufzunehmen und auch das, was ihr da selber so beschreibt, da jetzt Dennis so wenig gesagt hat, gerade ist die Frage direkt an dich gerechnet. Hast du selber, mal abgesehen von deinem eigenen Anspruch an das, was du machst, auch das Gefühl, dass es wieder so Strömungen gibt, die dem, vielleicht auch in deinem ganz persönlichen Feedback, was du von deinen Hörern bekommst, dass wieder dem mehr Wert entgegengemessen wird, wenn man ein Album Haft denkt?
Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, ob jetzt gerade, ob dieses Jahr jetzt die Zeit ist, wo sich das Blatt wendet oder so. Ich glaube aber, das ist unabdingbar. Also es gibt ja dieses ein bisschen ausgelutschte Bild von so Essen und Fast Food und so, ne?
Soul Food.
So, weiß ich nicht, 10 Cheeseburger ersetzen im Zweifelsfall keine richtige Mahlzeit in einem Restaurant mit mehreren Gängen, für das man sich Zeit nimmt, wo man sagt so, Mittwochabend gehe ich dahin und esse was Leckeres, als wenn ich mir im Drive-In irgendwie, keine Ahnung, was hole. Und ich glaube, aber
bei
da
dir hängt, ein Michelin-Stern auf der Platte, mit anderen Worten.
Da hängt was?
Ein Michelin-Stern hängt bei dir auf der Platte, oder?
Sorry, ich hab's immer noch nicht akustisch verstanden.
Ob bei dir ein Michelin-Stern hängt.
Ach so, ja, schon mein eigener auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja nicht das Zertifikat, so.
Schade,
also unterschiedliche Leute sagen aus unterschiedlichen Gründen Sachen, sowas wie zum Beispiel deutsche Kendrick und so. Man kennt ja deren musikalische Sozialisation nicht und die Motivation. Also überhaupt, woher kommt der Drive eigentlich, die ganze Zeit Leuten sehr schnell ein Label aufzudrücken? Zum Beispiel Kimo. Ich fand das Album richtig doll. Aber ich finde auch, gleichzeitig wird der Maga jetzt danach wieder in so ein Korsett gesteckt, als wäre das Momentum schon vorbei. Das Momentum ist noch gar nicht vorbei. So, lassen wir ihn noch mal kurz atmen einfach. Konzentrieren wir uns vielleicht auf Leute, die noch nicht so den Hype auf ihrer Seite haben, anstatt uns auf das Offensichtliche zu stürzen und dann offensichtliche Referenzen irgendwie herbeizuziehen und zu sagen, das ist das und das ist das. Ich glaube, in Zukunft wird es mehr Wertschätzung für Alben wieder geben, weil das Single-Game irgendwann ausgelutscht ist. Singles müssen sich komplett am Zeitgeist orientieren eigentlich. Da gibt es nicht so viel Möglichkeit, sich jetzt innerhalb von einem Song irgendwie, sag ich mal, Einfluss zu nehmen, etwas Eigenständiges zu machen und zu sagen, hier ist es, hört euch das an, und Leute hören sich das dann auch an. Das ist Teil des Spiels, dass es da Regeln gibt, die man befolgen muss, wenn man im Single-Game bestehen möchte. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Sportarten.
Aber genauso wird es immer Leute geben, die jetzt nicht den Mega-Masterplan hatten und trotzdem irgendwie, wo trotzdem ein Song viral in Anführungszeichen geht und sich verbreitet, einfach weil das, ja, über Mundpropaganda irgendwie, weil geile Musik, die etwas mit dir macht, die willst du irgendwie deinen Freunden zeigen, von denen du weißt, die haben Musikgeschmack oder was auch immer, oder probier oder willst irgendwen haben, mit dem du das teilen kannst, dass du das feierst. So, das, ich glaube, dass diese, also ne, so wie wir schimpfen auf diese ganzen Release Friday Artists, die irgendwie alle zwei Wochen dann da auftauchen, auch das ist ja irgendwie, die stehen ja auch im Vergleich mit sich selbst und sind dann ständig, oh, dieses Ding hat jetzt nicht performt, warum denn nicht, und probieren das zu analysieren und kommen, glaube ich, als allerletztes darauf, ja, weil es übersättigt und weil da nichts Besonderes drin steckt, sondern denken dann, ja, wir hätten hier noch mehr Dings, wir hätten ein Bande dazu machen müssen oder wir hätten, glaube ich, das Video lieber, bla. Also das gibt, glaube ich, immer Leute, die sich auch so verbreiten werden, ohne dass die irgendeinem gewissen Rezept folgen oder ohne dass das jetzt irgendwie der neue Way ist, wie jetzt alle Singles promoten müssen, aber manche stechen halt durch, dadurch, dass sie irgendwie besonders sind. So.
Mhm. Aber wir sind uns einig darin, dass die Wertschätzung für so sich so Zeit nehmen und ein Album machen. Das wird zurückkommen, oder? Das wird unweigerlich zurückkommen. Es wird eine Zeit. Ich meine, ich sehe es mehr wie eine Waage. Ich will das gar nicht so positiv und negativ bewerten. Leute sollen Singles machen, so viel sie wollen. Also wirklich, ich kann mich auch an sowas erfreuen, aber jetzt gerade reicht die Aufmerksamkeitsspanne von den HörerInnen da draußen, glaube ich, nicht so weit. Das müssen die gerade erstmal wieder lernen, glaube ich, ein bisschen. Ich muss das selber lernen. Wann höre ich ganze Alben durch? Also eigentlich nur, wenn sie mir mehrfach aufgequatscht wurden oder ich Leute eh auf dem Schirm habe und richtig Bock darauf habe. Ja, so. Ja. Aber für jetzt Sachen, die ich jetzt gerade kennenlerne, wo ich vielleicht den Namen weiß und ein, zwei Songs kenne und da kommt ein neues Album, nehme ich mir selten die Zeit, das jetzt wirklich an einem Stück zu hören. Und so. Aber ich finde, das ist eine Sportart, die letzten paar Jahre ein bisschen verloren gegangen ist. In dieser ganzen Verwertungslogik. Ist natürlich auch besser, einen Song zu machen, der 2 Minuten geht und dann hören Leute den auf Repeat, als wenn du da so epochales Outro mit, keine Ahnung, 120 Spuren baust und so, was natürlich auch geil ist, aber was dann ja nicht so den Repeat-Faktor hat.
Ich glaube, die Einstellung, dass so instant zu bewerten, weißt du, am Release-Tag zu sagen, ist gefloppt oder irgendwie in der ersten Woche zu sagen, er ist gefloppt, das ist halt undankbar. Und ich glaube, das muss man sich einfach abgewöhnen, das immer direkt auch gar nicht in so eine inhaltliche Schublade oder in so dieses Label-Ding, sondern so, ist das jetzt, war das jetzt was oder war das nichts, diesen Stempel so schnell raufzumachen, weil wie viele Songs gibt es, die ich jetzt entdecke, die von 2017 oder 1900 irgendwann sind, so, weißt du, und das passiert einfach über Zeit, so, deswegen habe ich vorhin von diesem Katalog gesprochen, weil wenn du all das irgendwie anhäufst und jemand entdeckt dich, macht doch viel mehr Sinn, dass der sich durch 3-4 Alben von dir klicken kann, als wenn du jetzt, oh, jetzt muss ich aber hinterher, weil jetzt guckt der mich gerade an, jetzt muss ich schnell, aber ich kann das auch so. Also aber, das ist ja
aber
eine
da sind
undankbare Situation, aus der nicht unbedingt die geile Kunst entsteht, wenn man so direkt instant reagieren muss, weil man denkt, okay, jetzt ist Aufmerksamkeit da, jetzt muss ich hier schnell abliefern, sondern man muss, glaube ich, dieses, lohnt sich das noch? Das ist ja auch eine Frage, die so darauf abzielt, ja, ist das erste halbe Jahr damit gut gelaufen? Oder ne, wie war die erste Release-Woche? So, ohne zu sagen zu wollen, dass du darauf abgezielt hast, Nico, aber das ist ja der Talk über, ja, das ist ja aber auch gefloppt und so, wird, glaube ich, immer schon sehr früh rausgeholt.
Ich glaube, ein Grundvertrauen in das, was man macht, ist essentiell dafür.
Ja.
Auch über solche Widerstände wie zum Beispiel, oh, die Zahlen waren jetzt nicht so doll im Vergleich zu dem und dem oder irgendwas so A&R-Gequatsche. Das einfach zu überdauern. So, dann ja, einfach weiter zu machen und sich nicht so davon abhängig zu machen, indem man weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, das fühlt sich alles richtig gut an. Und ich kriege von den richtigen Leuten auch immer wieder mal das Richtige gesagt und werde darin extern bestärkt. Wäre natürlich schön, wenn man komplett unabhängig davon wäre und sagen würde, ach, mir doch egal, was ihr alle denkt, aber ist natürlich schon schön, dann, weiß ich nicht, so Nachrichten zu bekommen, wo Leute einem sagen, dass einem das irgendwas bedeutet.
Aber das zieht ja auch irgendwann vorüber, weißt du, also diese Peaks, die du am Anfang da an Feedback bekommst, die sind ja auch, lassen ja auch nach und das heißt ja nicht, dass dein Album schlecht gealtert ist innerhalb von 2 Wochen, sondern einfach, dass so diese Instant-Bestätigung dafür nicht da ist und du dann halt sagst, ey, vielleicht spiele ich jetzt oder vielleicht ist jetzt nicht der Mega-Hype gerade und ich spiele dieses Jahr 2000er Hallen, aber vielleicht habe ich Bock, die coolsten Songs von meinen 5 Alben dann in 3 Jahren in der 2000er Halle zu spielen. Weißt du, was ich meine? Also, irgendwie so das lange Spiel zu spielen, wie Nipsey Hussle den Marathon zu bestreiten.
Rest in Peace.
Beschreiten?
Das Problem daran ist ja aber auch einfach...
3+, siehst du dich als deutscher Nipsey Hussle?
Ja, genau.
Wer wäre der deutsche Nipsey Hussle?
Das ist die Frage, die wir an dieser Stelle stellen. Da müssen wir als erstes klären, wer hat gleich... Vielleicht Audio 88, der hat doch gleich noch ein Zeitbusiness mit Geschäften in Berlin, oder?
Jessin, glaube ich. Also Jessin hat von meinem Jessin, Studio stimmt, um die Ecke, Jessin, ist ein CBD-Store von ihm.
Ja, siehst du. Also dann wäre Jessin ist der deutsche Nipsey Hussle.
Das ist okay.
Ja, haben wir das auch geklärt? Redaktion, nein, das ist keine Zitattafel. Es gibt in dem Ganzen auf jeden Fall aber noch das Thema, was ihr gerade beschreibt, und das schwingt immer die ganze Zeit so im Kreis, dieses Gefühl von, dass man als Künstler zwei Mittelfinger und haltet die Fresse, ich mache meinen Scheiß so, wie ich will. Das muss man sich schützen, finde ich total gut und wichtig. Ich mag
aber es so radikal, sorry, ganz kurz, so radikal muss es gar nicht sein. Man kann auch einfach ganz zufrieden mit sich selbst sein, ohne nach außen hin so, also das ist, bin ich vielleicht jetzt der falsche Typ für, zu sagen, ja, man muss sich die...
Dann mach mal die versteckten Mittelfinger, nimm den versteckten Mittelfinger und nimm ihn nur für dich und sag, innere Ruhe, ihr könnt mich alle mal, ich mache das genauso, wie ich möchte.
Gar kein Finger, alle meine Finger bleiben bei mir.
So, okay, aber wenn du das ins Innere beziehst, dann schon, also so, dass man sich innerlich sagt, ey, egal was jetzt hier für schlaue Tipps von außen kommen, ich weiß doch, was ich hier mache, so, jetzt lass mal gut sein mit deinen schlauen Marketing-Tipps, die du auf YouTube gerade dir reingezogen hast.
Mhm, okay, ja.
Oder dem Fakt einfach, dass auch ihr beide, glaube ich, noch eine Menge lernen könntet in Bezug auf, wie man die Nebenkriegsschauplätze neben der Musik so groß macht, dass man dafür sorgt, dass die eigene Musik erfolgreicher wird. Das ist das Thema, was 3+ mit in die Runde gebracht hat. Und ich würde dich gerne bitten, dass du es sagst, was du haben wolltest. Ja, 100%.
Ach so, ich verstehe die Brücke gerade jetzt.
Ah, okay, jetzt.
Ja, also ich habe das Thema der Woche ist jetzt schon 2-3 Wochen alt oder so, aber ich fand es trotzdem, es ist hängen geblieben bei mir. Es ist auch so hängen geblieben, aber es ist auch hängen geblieben bei mir, ob Flair wirklich Shindys Babyblauen Bentley kaufen wird und ob das nicht endlich Moves wie in Amerika sind.
Der zweite Teil ist der in diesem Format sinnvoller ist, denn das andere sind News und mit News beschäftigen wir uns mit einer und das ist noch eine andere, da hat sich die Redaktion was ausgedacht. Mir geht es immer darum, Kontexte zu beschreiben. Und beschreib mir mal, was meinst du mit, Zitat, endlich Moves wie in Amerika?
Ach, ja, okay, schade. Mir wäre es nämlich mehr so um das Erste gegangen. Das Zweite wäre so, also das Thema dann halt nochmal in so ein bigger picture stellen. Keine Ahnung, ich will es nicht so diesen, ich finde Amerika-Vergleich immer so ein bisschen Quatsch eigentlich und habe das auch so, ja, so einfach so dahergesagt, da reingeschrieben, sind das nicht endlich Moves wie in Amerika? Auch weil diese beiden Artists ja im Speziellen so, das auch ein bisschen als Maßstab nehmen und sich auf die Fahne geschrieben haben, deutschen Rap da, ne, nach vorne zu bringen, dass wir mithalten können mit den großen Brüdern und Schwestern in Amerika. Ich finde ganz persönlich, dass das, also um jetzt mal kurz aus dem Bigger Picture wieder rauszukommen, ich finde ganz persönlich, dass das geil für Shindys Character Arc sein könnte. Und ich glaube, jede gute Karriere, jede interessante Karriere braucht genau diese Points. So, ich finde es sterbenslangweilig, wenn Leute 10 Jahre erfolgreich sind. Ich freue mich für alle, die 10 Jahre erfolgreich sind, aber wenn du zwischendurch, ich meine das jetzt wirklich komplett ernst, nicht ironisch, nicht hämisch, sonst irgendwas, wenn du zwischendurch auf einmal todesbroke bist, Schulden hast, sonst wo, ich will gar nicht darüber, ich weiß ja gar keine Details, ich weiß nur das, was im Internet steht. Und dich dann aber wieder, weißt du, nach vorne boxt mit dem nächsten Album und vielleicht auch die richtigen Ansagen in die richtigen Richtungen zurückmachst und so, da wird's spannend und ich finde, das ist etwas, was deutscher Rap bisher nicht so richtig hatte. Es gab dann halt irgendwie Beefs und dann gab's da Gewinner oder Verlierer und man hat sich irgendwie,
ich finde, 2016 Vibe-Album von Flair war schon so ein Gefühl von, oh, guck mal, alle haben den immer ausgelacht und jetzt ist das irgendwie ein bisschen Erfolg. Man hat sich so gefreut für ihn. Das war so ein Moment, finde ich, so ein Character-Arc. Der ist ja auch dann der völlige, also das ist ja auch mittlerweile nur noch Unterdrücker-Scheiß, den er irgendwie so macht
darauf. Aber ich check auch, was er meint, wenn er sagt, ey, wenn du erzählst, du bist reich und dann bist du broke, dann lache ich dich aus. Fühle ich auch. Ich fühle aber auch an Shindys Stelle, das Ding zu fahren, bis die Räder ab sind. Auch in diesem babyblauen Bentley sitzen zu bleiben, bis man rausgeschmissen wird. Man sagt, nein, nein, ich habe hier alles für getan. Das ist mein Traum. So, ich finde, das sind endlich Moves wie in Amerika. Das sind so Anekdoten wie, keine Ahnung, wie es sie halt in Amerika bisher vielleicht nur gab. Oder in Großbritannien oder in Frankreich. Aber ich habe das Gefühl, Deutschland hatte bisher nicht solche Moves, dass ein Rapper einem anderen Rapper das Auto abkauft, so das Statussymbol, mit dem er überall angegeben hat. Und ja, keine Ahnung.
Ich meine, was du meintest mit Nebenkriegsschauplätzen, Nico, ist ja keine Ahnung, was auf den letzten 5 Rick Ross-Alben passiert ist, aber er ist immer noch Rick Ross, so weil er irgendwie trotzdem genug in der Öffentlichkeit stattfindet. Und das geht ja, das ist ja mit vielen, vielen Rappern dort auf dem größten Level. Oder in der Größenordnung so, dass man jetzt keine Ahnung hat, was da musikalisch, ey, was weiß ich denn? So, was jetzt, ne?
Was Rick Ross gerade macht, meinst du?
Ja, aber irgendwie ist er ja doch immer noch relevant genug und hüpft über alle roten Teppiche rüber oder so. Und man weiß immer noch, hey, er ist doch Rick Ross, so. Er lässt uns hier nicht allein. Und dann im, weiß ich nicht, im Gegenzug gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Leute, von denen du das Come-Up damals beobachtet hast, Nico, und du dachtest, oh, wie geil, was für ein neuer, frischer Wind. Und die vielleicht aber keinen Bock auf Öffentlichkeit hatten und jetzt irgendwo da ihre Pferdefarm haben oder weiß der Geier was.
Ich finde, dann ist dein Punkt, den du in dem Thema hast, finde ich großartig, weil ich nämlich was total anderes erwartet habe, als ich diese Frage gelesen hatte. Ich habe nämlich genau da die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und dachte, jetzt rede ich hier über irgendeinen Gossip-Scheiß der Deutschrap-Szene, wovon ich so gelangweilt bin. Aber das mit dem Fallen und wieder hochkommen ist ja dann am Ende ein Thema, das ich auch immer wieder habe bei Künstlern, was mir oft fehlt und was ich vermisse, weil ich das mit so ein bisschen Hunger gleichstelle.
Ja.
Ich finde, dass es braucht für mich immer, ich muss das Gefühl haben, dass ein Künstler Hunger hat, dann steht coole Musik. Ob dann Nebenkriegsschauplätze, was ich da so ein bisschen rausgelesen hatte, deswegen meine Interpretation in diese Richtung so, passiert, das finde ich immer sehr, sehr gefährlich, weil du ganz oft zu einer Karikatur von dir selbst wirst, weil du dafür sorgst, dass die Leute mehr um anderes reden, als um das, was du musikalisch machst. Und dann bleibt wieder der Anspruch des Künstlers. Was möchtest du eigentlich genau erreichen? So? Und jetzt konkret die Frage an euch, da habt ihr mal in Meetings gesessen mit Menschen, die euch erzählt haben, ich formuliere es mal so, ich mache mal die Frage in diese Richtung, dass ihr mal ein bisschen mehr auf anderen Schauplätzen unterwegs sein müsst, damit mehr Aufsehen auf euch kommt? Oder warum twitterst du manchmal so laut? 3+.
Mauli. Das ist das Image, das einfach nur, ja, keine Ahnung, das ist dann einer von 3 Begriffen, auf die ich dann reduziert werde.
Ja, selbstverständlich. Ich hätte gerne diesen Flipchart gesehen, wo diese Mauer, der 3 Plus.
Das ist ja gar nicht so laut, das sind ja einfach nur Sachen, die du ernst meinst und die anderen vielleicht nicht aussprechen öffentlich dann.
Alle anderen machen das so laut. Wenn ihr dann mit dem Tweeten Sharepick auf Backspin macht und so, ist das viel lauter als das, was ich gesagt habe. Oder wenn Raptastisch eine News drüber macht oder hiphop.de das in ihre Story packen oder so, dann ist das viel lauter als das, wie ich das gemacht habe. Ich habe in 10 Jahren 5000 Tweets abgesetzt. Das ist für Twitter-Verhältnisse gar nichts. Oder 12 Jahre bin ich jetzt auf Twitter mittlerweile.
Oh, ich guck mal ganz kurz nach, ob ich das unterbieten kann. Das mache ich nebenbei.
Diese Nebenkriegsschauplätze sind von mir nicht so gewählt gewesen. Ich habe das erst später begriffen, was das eigentlich bedeutet und dass mir das jetzt nachhängen wird, so dass ich jetzt einen Stempel gegen einen anderen Stempel eingetauscht habe. Ist mir am Ende eigentlich ein bisschen egal, weil das sind ja Assoziationen, die Leute da draußen haben. Ich habe nur gesagt, was ich denke. Ich habe versucht, nicht so langweilige Scheiße zu erzählen, sondern nur mein Maul aufzumachen, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Es hat mit Leuten da draußen auf die eine oder andere Art resoniert. Irgendwie gibt mir das auch auf die eine oder andere Art recht damit, weil ich habe nicht versucht, irgendwie jetzt großartig zu verletzen oder irgendwie so künstlich provokative Sachen zu sagen, sondern mehr oder weniger habe ich alles genau so gemeint, wie ich das da gesagt habe eigentlich. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu interpretieren. Diese Nebenkriegsschauplätze nerven aber ab dem Punkt, wo man dann mit Musik an den Start kommt und Leute von einem erwarten, dass man das Gleiche jetzt in Musikform macht oder so. Ich weiß gar nicht, was die Erwartungshaltung da draußen ist. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe in Meetings gesessen und es hieß, ja, wie können wir das denn jetzt für TikTok verwerten, was du da machst? So, willst du nicht zu Danke dann vielleicht ein
Challenge machen.
Ja, irgendwas Lustiges, so, hey, wie sieht denn dann so ein Tag im Leben eines Depressiven aus?
Oh Gott!
Ey, ich saß in einem Meeting, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, weil der Typ, der es gesagt hat, kann ich eh nicht leiden, scheiß auf den. Der meinte zu mir, ey, wollen wir nicht jetzt, also auch im, so, das war so das erste Meeting, alle hatten das Album das erste Mal gehört und ein Mager meinte einfach, wollen wir nicht irgendwas mit MeToo machen? Das hat er gesagt. Wollen wir nicht irgendwas mit MeToo machen? Ich muss erstmal warm werden und hab mich jetzt nicht getraut, in dem Moment das zu sagen, was ich wirklich dachte, so, Digga, du bist ein richtiger Vollidiot, du bist ein übertriebener Vollidiot. So, ich mach doch nichts mit mir, ich nutze das doch nicht für meine Promo. So, ich hab teilweise Songs verschoben. Ich mag, dass du in
dieser Sekunde das Mikrofon von gestunken
okay, ist. Ey, ich quatsch. Ist dein Handy aus?
Mein Handy ist rausgegangen. Ja.
Nimm mal kurz.
Ja, geil. Vielen Dank.
Die natürliche Zensur.
Guten Tag.
Ja, das Gute ist ja, wir haben ja in der Aufnahme, die ihr, müsst ihr kurz erklären, wir haben ja in der Aufnahme, die ihr jetzt im Podcast hört, da ist das Wort mit H auf jeden Fall zu hören. Wir im Videocall haben es gerade nicht gehört, weil in dem Moment, wo du zum angesetzt hast, ist das Telefon ausgegangen.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit Hu gesagt habe. Ich habe Songs teilweise verschoben, weil zu der Zeit irgendeine öffentliche Unterhaltung über mich stattgefunden hat oder so. Und ich dachte, wenn ich jetzt einen Song veröffentliche, dann mache ich Promo quasi mit diesem Thema, zu dem ich mich gerade geäußert habe. Also es ist, diese Nebenkriegsschauplätze sind null förderlich gewesen. Ich glaube, sie sind nur förderlich, wenn sie einfach scheiß belanglos sind eigentlich und man das bestenfalls auch morgen hinter sich lassen kann.
So. Andere Frage, habt ihr die letzten 3 Manuelsen/Flair/Sinan G/Bösemann-Alben gehört?
Das Schöne daran wird sein, die Jungs quatschen gerade also, im Hintergrund. Ich freue mich jetzt schon, liebe Redaktion, diese Stelle bei einer Stunde irgendwas vernünftig zu schneiden, ist aber auch ein guter Abschied, der Abschluss der Sache. Ich höre euch leider nicht mehr. An irgendeiner Stelle ist irgendwas hier ausgegangen.
Ja. Hörst du mich jetzt?
Ich höre keinen Ton.
Boah, fuck. Warte mal. Ich habe stumm schalten.
Oh, jetzt.
Jetzt hörst
ja.
du, oder?
Ja, jetzt, genau.
Ich habe gerade gefragt, andere Sache, habt ihr eins der letzten Sinan G oder Flair oder Manuelsen oder Bösemann-Alben gehört? Weil die sind ja dauernd durch Kriegsschauplätze oder durch ihre Nebenkriegsschau-Aktivitäten in der Öffentlichkeit und man, oder in der Öffentlichkeit, wenn man sich über Rap-News in Anführungszeichen informiert, dann kriegt man ja nur was von diesen Akteuren mitgefühlt und keine Ahnung, was die musikalisch machen, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, das absolut Co-Sign, genau. Und interessant, aber dass dann auch, glaube ich, bei Manuelsen war es gerade, ich die News jetzt vor 2 Tagen gelesen und gehört habe, dass er, ich glaube, was war die Follower-Anzahl bei Twitch halt den Rekord aufgestellt hat und der Künstler mit den meisten 9 Followern auf Twitch war. Also da baut sich eine neue Karriere auf.
Ist natürlich alles super geil und
Aber wer ihn kennt, weiß ja, dass er auch einen musikalischen Anspruch an sich immer gehabt hat und einen Weg gehen wollte. Und man merkt auch, also ich finde offensichtlich, dass es einfach sich in eine andere Richtung bewegt. Entschuldigung, du hast gerade angefangen zu essen. Das Ende dieses Ganzen. Wir haben den Ran von 3plus nicht hier gehört, deswegen könnt ihr euch jetzt im Podcast nochmal drüber freuen und euch wundern, warum ich nicht darauf reagiere. Das liegt daran,
ihr könnt euch freuen, wenn ihr die Aufnahmen zugeschickt bekommt. Dann geht's ja,
genau.
Los.
Genau. Und also, liebe Hörer da draußen, ich glaube, wir machen dann aber trotzdem mal so ein bisschen in Richtung News, denn wir sind schon sehr lang. Und wir haben eine News der Woche, die wir uns immer aussuchen, die Redaktion, die in diesem Fall, glaube ich, ein bisschen Hip-Hop-geschichtlich aufgestellt ist. Gib mir mal ein bisschen Input, Yannick.
Ja, absolut. Hip-Hop-Geschichte durch und durch. A Tribe Called Quest und der Wu-Tang Clan wurden kürzlich in die Library of Congress aufgenommen. Kurze Einordnung, das ist die Kongressbibliothek in den USA in Washington. Eine der größten und wichtigsten Bibliotheken weltweit, also wirklich hunderte von Millionen verschiedenster Dokumente, die da ja zur Verfügung stehen. Und die beiden Alben Enter the Wu-Tang und Low End Theory wurden jetzt halt in dieses Verzeichnis mit aufgenommen und da werden halt ja einfach kulturell und historisch wichtige und sehr, sehr einflussreiche Werke halt einfach gesammelt und gewürdigt. Da sind nicht nur Alben, nicht nur Musik gesammelt, sondern auch verschiedenste andere Tonaufnahmen irgendwie von indigenen Völkern oder einfach wichtige Momente, Stadion, Sprecher, Aufnahmen, alles, was geschichtlich relevant ist. Andere Alben in der Kategorie Hip-Hop-Rap sind zum Beispiel von Nas, Illmatic oder von Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Und genau, da sind die beiden jetzt halt auch mit neu dazugestoßen. Auf jeden Fall eine Riesenehre und eine Riesenwürdigung.
Aber da hängen die ja Jahre hinterher. Also wann werden denn da die, in welchem Jahr kommt dann die News, dass Good Kid, Mad City da aufgenommen wurde zum Beispiel?
Dann rein rechnerisch ungefähr 20.
Okay, perfekt.
Aber da sind wir an einem anderen Punkt. Da würde mich die Meinung von Chef-Twitterer 3plus mal zu interessieren. Das ist ja dann so ein bisschen Institutionalisierung von Rap, der in Deutschland noch nicht so stattfindet. Wäre es eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach, sehr gerne, hallo, so kulturgutsicherungsmäßig wichtig, dass, keine Ahnung, Fremd im eigenen Land oder Bambule irgendwo auch solche Würdigungen erhalten?
Und etc. Flair Fremd im eigenen Land?
Fenster zum Hof oder was Specialist, GBZ, Holika, was weiß ich. Oder findest du das kacke?
Ich lasse dich da gleich drüber reden. Ich möchte nur von meiner Seite sagen. Jungs,
Tyler, einmal natürlich.
Ich lasse dich gleich weiterreden, aber blauer Samt auf keinen Fall. Der hat sich so oft selber in irgendwelche Bibliotheken eingeladen. Ich finde, wenn man den jetzt auch noch von außen einlädt, das ist durch.
Ganz kurz, Jake Pott hat letztens getwittert, dass auf der Dexter-Tour in Heidelberg kam Torch vorbei und hat seine eigenen CDs auf dem Dexter-Konzert verkauft.
In Zürich, ne? Aber der wohnt in Zürich
irgendwie
mittlerweile.
Sowas.
Ja, voll.
Ganz ehrlich, ich halte das überhaupt nicht für wichtig, weil von wem genau kriegen wir da jetzt Cosigns? Also wer was ist die Jury? Wer entscheidet darüber?
Sind das
Leute, die wir ernst nehmen? Sind das Leute, die von uns überhaupt ein Cosign bekommen? Also, so, weißt du, was nützt mir, was, es juckt mich ja schon bei Rappern nicht, wenn mir, also, oder was heißt, juckt mich nicht, aber so, wenn
irgendwer jetzt
sagt, Dennis darf machen, ob irgendwer jetzt sagt, Dennis darf machen, was er macht, wenn ich dir gar nicht erlauben würde, dass du das machst, was du da machst, was juckt es mich, wie du das findest, wie ich das mache. Und genauso ist das mit irgendwelchen alten weißen Männern, die dann da in irgendeinem Gremium sitzen und sagen, ja, Fenster zum Hof, wichtiges Album. Digga, das ist ein wichtiges Album, ob du das sagst oder nicht. Oder es ist ein unwichtiges Album, ob du das sagst oder nicht. Ist irgendwie egal. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube, wir haben es ja schon ein paar Mal probiert auf diverse Arten. Also sowas wie zum Beispiel Hype Awards oder so ist ja auch aus so einem Wunsch heraus entstanden.
Boah,
diese Kultur.
Aber das Textbuch.
Diese Kultur auf ein nächstes Level zu heben. So, jetzt haben wir auch eine eigene Preisverleihung, Mann.
Von Library of Washington zu Hype Awards.
Ja, aber das ist das Level, auf dem ich sehe. Es geht ja eher darum, das Textbuch von den massiven Tönen oder sowas alles im Stuttgarter Museum ausstellen und es als Kulturgut im Zweifel auch hochkulturell mit mehr zu, Akzeptanz zu,
okay.
zu
ich hab, verleihen. Ich hatte das so verstanden, so wie so eine zentrale Stelle oder sowas irgendwie.
Ja, also das ist schon eine zentrale Kulturstellenbehörde und da sitzt wahrscheinlich mittlerweile irgendein jetzt 50-Jähriger, der als 20-Jähriger A Tribe Called Quest seinen Vater rauf und runter gehört hat und jetzt in der Entscheiderebene ist, das zu machen. So, vielleicht wird deswegen Good Kid, Mad City auch schon nächstes Jahr oder übernächstes Jahr da reinkommen. Ich glaube, das ist der Grund, warum es eher so lange dauert. Aber die Frage ist ja, ob euch in Deutschland das vorkommt, dass die Bundesbehörde für Rapmusik, die ich seit vielen Jahren einrichten möchte, dazu entscheidet, das 3-Plus-Album kommt bei uns in den Ordner. Das wird als Kulturgut anerkannt. Was sagt 3-Plus dann?
Dann sage ich vielen Dank. Weiß nicht, was sagt Mauli dazu?
Juckt, oder? Also ich weiß nicht, bin nicht der größte Fan von Awards und so diesen Geschichten. Ich finde das immer sehr, also...
Ey, das ist kein Award. Das ist
cool. Yeah, ich aber weiß, aber ich meine, fühlt sich nach der gleichen Mechanik von jemand anders sagt jetzt, das ist gut. So, yeah, voll, das ist wichtig für Deutschland. Ich finde, es gibt super viele Alben, die wichtig für Deutschland sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Schulbücher aufgenommen werden muss oder so, weil das ist ja auch sehr subjektiv, glaube ich. Wenn jetzt, es gibt Zeiten, da hätte ich mich weggefeiert, wenn in meinem Schulbuch jetzt irgendwie Kollege analysiert worden wäre. Und heute sage ich, bitte nicht. Bitte nein, tut das nicht so. Ich habe auch meiner Französischlehrerin damals gesagt, ja, ich will jetzt doch Liberté, wie französische Freiheitskämpfer. Und sie war so, oh, das ist aber schlau, das ist schon um die Ecke. Ja, ja, doch, doch. Und so, und trotzdem sage ich aus heutiger Sicht, bitte nicht Kollege in irgendeinem Schulbuch rezitieren. So. Also das ist ja sehr, so, und das findet, aber trotzdem finden das Leute heute wahrscheinlich noch irgendwie analysierenswert aus sprachlicher Sicht oder so.
Aber guck mal, aber dann sind wir bei den 30 Jahren, die es gedauert hat, bis der Tribe Called Quest in den USA an der richtigen Stelle sind, weil es wie ein Bruder erstmal
hinten bleiben musste. Stimmt, da habe ich mir selbst widersprochen, das stimmt. Ich sage gleichzeitig, man soll diesen nicht zu früh analysieren, ob was gefloppt ist oder nicht. Andererseits dann, warum jetzt erst Tribe? Ja, das stimmt schon. Man muss eigentlich diesen Test der Zeit bestehen. Und ich finde, also da fragst du in meinem Fall den Falschen, was jetzt den Test der Zeit von vor 30 Jahren bestanden hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe massive Töne, fettes Brot und all diesen Quatsch nie gepumpt, wirklich.
Da fragen wir dann Falk Schacht, der kann das am besten beantworten. Im Zweifel wird das vielleicht in naher Zukunft auch sein Job, genau darüber zu entscheiden. Und dann müsst ihr euch mit ihm auseinandersetzen, ob eure Alben auch
den Stempel kriegen. Wenn irgendwer von so gebührenfinanzierten, steuerfinanzierten Geldern irgendwie über Hip-Hop reden sollte, dann ich finde, dann müssen wir bei Falk anfangen und er darf dann gern irgendwie Leute wie dich in seinen Stab holen und so. Aber wenn wir irgendwo anfangen müssen, dann bei ihm auf jeden Fall.
Finde ich auch.
Ja.
Wir haben bei Backspin eine Playlist, der Thank Backspin It's Friday. Da tauchen auch manchmal so Talente wie 3-Plus oder Mauli drin auf, unter anderem viele andere, denen wir quasi auf unsere Art und Weise kuratiert ein kleines bisschen Raum geben möchten, um in dieser Flut der schnellen, wilden Song-Maschinerie vielleicht mal kurz Licht bekommen, drauf zu gucken. Und vielleicht landen sie dann auch in irgendwelchen Listen und werden von irgendwelchen alten, weißen Männern für gut befunden nach 30 Jahren. Ob das stattfindet, wissen wir nicht. Wir haben aber auch diese Woche wieder eine kleine Auswahl. Wo fangen wir an?
Wir fangen heute an mit Buddha, der in seinem WG-Zimmer sitzt. Der Song ist auf dem Album Nimmersatt drauf, was letzte Woche erschienen ist. Und ist, wenn man es hört, so ein typischer Boom-Bap-Kopfnicker-Beat. Und eigentlich hatte ich irgendwie erwartet, dass er mir erzählt, dass er der Geilste ist. Und dann spricht er aber darüber, dass er in seinem WG-Zimmer sitzt, kifft und es ihm eigentlich gar nicht so gut geht. Fand ich einen sehr, sehr guten und interessanten Song.
Ja, genau. Ich eigentlich mag Buddha. Der taucht immer wieder auf und irgendwie bin ich sehr interessiert daran, wie sich das weiterentwickelt. Und da bin ich bei dem, was wir vorhin schon hatten. Ich habe immer mal wieder so Müdigkeiten, was so Tendenzen und Strömungen angeht. Und dann ist so klassische Boom-Bap-Beats natürlich, weil das meine Sozialisierung ist, immer mein kleines Auffangbecken, diese warme Badewanne zu Hause, wo die kleine Lavalampe schon steht.
Hörst du manchmal Mako?
Ja.
Das gibt euch, ne, das habe ich mich auch entdeckt, dass ich so sehr überdrüssig von einem war. Und dann habe ich mal so ein Mako-Video und dachte mir so, ach, das ist irgendwie so entspannt, Lo-Fi, eigentlich schön, eigentlich chillig.
Ja, genau. Also ich finde, das sind so gemütliche Häfen, die man zurückgeht. Und genauso ist dieser Song, deswegen mag ich den.
Song Nummer 2, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß, glaube ich, eigentlich schon, was du dazu sagen wirst, Nico. Illy Idol, Power to the People. Auch ein Storyteller-Track, Klavier, Trompete im Hintergrund. Die Hook hat er selber eingesungen. Und ja, Ansagen werden verteilt gegen die Politik, gegen Rassismen, auch teilweise gegen die Deutschrap-Szene. Und ja, klingt irgendwie straight out of 90s, der Song.
Ist auch straight out of 90s. Und ich glaube, deshalb auch der Grund, oder nicht, ich glaube, und war deshalb auch der Grund, warum ich ihn einfach hier mit in diese Liste dieser eigentlich drei, heute sind es vier Songs, mit reingeben wollte, weil Illy Idol so eine Hamburger Straßen- Ikone ist. So schon lange dabei, auch eigentlich Streetworker als Rapper und bringt alle paar Zeiten mal einen Song raus und in dem halt schon sehr politisch eine gute Nummer, die natürlich 90er angehaucht ist und auch dementsprechend da die Leute mehr anspricht, von der Botschaft her, aber das Richtige verteilt und deshalb war es mir wichtig, ihn hier einmal mit zu platzieren. Kennt ihr ihn? Nee, ne? Illy Idol sagt euch wahrscheinlich
nicht. Nee, es hat nicht über Hamburg hinaus Wellen geschlagen bisher.
Ja, genau. Das ist auch genauso. Und wir sind nun mal hier in Hamburg, deswegen war es mir wichtig, den mit zu platzieren.
Ey, ganz kurz, wo wir bei Hamburger Street-Ikonen sind, habt ihr Jace auf dem Schirm?
Ja, absolut.
Habt ihr den Song Manifestieren schon auf der Playlist? Den würde ich mir eigentlich wünschen, dass ihr den da auch draufpackt, weil den habe ich gestern gehört und ich habe mich totgelacht. Das ist so ein lustiger und gut geschriebener Song und ich weiß auch nicht, was fehlt, dass den mehr Leute auf den Schirm kriegen, aber vielleicht ja ein Placement in der Backspin-Playlist. Er manifestiert auf jeden Fall sehr viel in diesem Song und ist sich der Macht seiner Worte durchaus bewusst.
Okay, wann ist der rausgekommen? Ist ja jede Woche. Ich weiß, wenn er
diese ich glaube, der wird schon 3-4 Wochen alt sein, aber
dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der
Test auf Time bestanden. Den Test of Time auf jeden Fall bestanden.
Ja, sehr gut. Das hat er schon mal geschafft bei dir, ne? Die vier Wochen, die erste 4-Wochen-Grenze hat er überlebt. Ja. So. Aber ja, haben wir auf dem Schirm.
Das ist schön. Wollte ich nur sicher gehen, aber nicht in die Playlist packen.
Der ist bis Berlin gekommen, das ist schon mal gut zu wissen.
Ja, weiter als Illy Idol. So, Song Nummer 3, Tevin mit ihrem Song Bando. Erzählt über das Leben im Brennpunkt, dass sie wahrscheinlich für immer da bleiben wird. Ja, sie float in ihren Parts, singt die Hook selber sogar ein. Auch ein sehr, sehr stabiler Song. Und da kurze Anmerkung, Werbung. Wer mehr über sie erfahren möchte, Jara hat sich letztens mit ihr getroffen und das Interview gibt's natürlich bei uns bei Spotify auch anzuhören.
Habt ihr die auf dem Sender?
Ich hab Tevin auf dem Schirm. Ich habe jetzt nicht, ich höre jetzt nicht alle ihre Singles, aber ich krieg ab und zu mal was mit und finde gerade unter dem Gesichtspunkt von Manifestation durch Texte, finde ich schade, dass sie sagt, sie wird für immer im Brennpunkt bleiben, weil was ist das für eine Perspektive? Das möchte man doch gar nicht eigentlich, oder?
Ja, wenn du es frei nach Gomorra der Serie interpretierst, nimmt sie sich halt einfach oberste Etage, das Penthouse mit sehr viel Security drumherum. Okay. Aber bleibt
Armut im Block. With a View.
Ja, genau. Bleibt im Block drin.
Na gut.
Mag ich auch sehr gerne. Finde ich total interessant als Künstlerin. Ich mag es, wenn ich so eine Haltung, irgendwie so ein Selbstbewusstsein höre. Und das höre ich bei allen Sachen von ihr. So, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Finde ich sehr gut. Und der letzte, den wir haben, das ist eigentlich, sind wir bei drei. Der letzte ist ein kleines bisschen Bonus. Das ist eine Nummer, wo ich zwei Sätze kurz zu sagen kann, dann kannst du nachher nicht nochmal nachdenken, weil wir nämlich genau bei dem sind, was du vorhin gesagt hast, Dennis. Songs sind 2:15 lang und das ist das, was heute passiert. Und dann bringt auf einmal Swiss, der ja im Moment Rapper ist und kein Punk-Rocker, ein Rap-Song raus, ein Storyteller-Rap-Song raus, der 9:15 lang ist.
Yo.
Hat
der die ganze Zeit?
Ja. Okay. Also klar, ein bisschen Outro und so, aber hat echt sehr viel Spaß gemacht. Details von Yannick.
Ja, genau. Swiss, In der Tiefe heißt der Song. Nico hat es schon angesprochen, 9 Minuten und ein bisschen lang. Er erzählt halt von seinen psychischen Problemen, auch die Pandemie, die dann Einfluss drauf hatte und quasi die ganzen Einflüsse der sogenannten Hater von außen. Und dann ja, erzählt er halt ein bisschen, wie er mit diesen Leuten umgeht. Es ist dann ganz ein bisschen düsterer auf jeden Fall. Und
wie geht er mit den Leuten um?
Ich weiß nicht, wollen wir hier schon spoilern? Er lädt sie alle.
9 Minuten, oder?
Anteasen, damit man auf die Playlist geht.
Sagen wir so, es ist ein Horrorfilm.
Es ist ein Horrorfilm, der da geschrieben wurde.
Ach, okay. Ja. Okay. Er lädt sie dann ein und sagt, komm, hier, Kaffee, Kuchen und so. Und dann kommt er mit der Kettensäge aus dem
Trank. Ihr habt den Hater Award gewonnen. Holt euch den ab im Hotel.
Ja, genau, sowas ungefähr. Ich finde ein sehr, sehr, also wirklich ein sehr gelungener Song.
Absolut, absolut. Ich hatte so ein bisschen bei, kommt wahrscheinlich von den 9 Minuten, aber so ein bisschen wieder so ein Gefühl von den ganzen Anfang, Mitte 2000er Diss-Tracks irgendwie. Es wurde halt wieder eine Geschichte erzählt. Ich saß da wirklich 9 Minuten und habe einfach zugehört. Das fand ich sehr, sehr nice, mal wieder zu hören.
Swiss selber ist ja in den letzten Jahren mit Swiss und die anderen im Punk ziemlich auch erfolgreich geworden, eigentlich ziemlich viel auch live gespielt, kein großes Streaming-Thema.
Aber das spielt Sporthalle bei euch, ne? Jetzt irgendwie.
Ja, genau. Versucht er ja auch schon seit ein paar Jahren und das wird ihm immer abgesagt wegen Corona-Restriktionen. Diesen Frust hörst du auch in diesem Song und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum dann diese Wut in diesem Song drin steckt. Und war jahrelang ja vorher Rapper und ist da nie so richtig durchgestochen. Und ich muss sagen, alles, was ich bisher von ihm gehört habe, seitdem er wieder Rapper ist, ist sehr, sehr interessant. Da wird ja bestimmt ein Album kommen und wenn, dann wird das wird sehr spannend. Es wird ein sehr gutes Album, glaube ich. Kleine Empfehlung für euch beide schon mal. Auch nochmal was aus der Stadt her. Ich hoffe, das schafft es bis nach Berlin. Die Classics, die ihr mitgebracht habt, die haben es hoffentlich um die Welt geschafft. Ne? Wer fängt an? Welche Classic der Woche habt ihr mitgebracht?
Ey, ich habe Pusha T Numbers on the Boards mitgebracht. Zufälligerweise wurde mir die Tage auch angekündigt, dass er Freitag sein neues Album droppt. Ich bin sehr gespannt. Mauli meint schon, er kann ihm nichts abgewinnen.
Ich weiß auch nicht.
Hat Yassin aber auch gesagt, so, dem habe ich das vorhin auch erzählt. Ne, der, wen juckt's? So, vielleicht ein bisschen hart. Ich bin sehr gespannt. Ich habe übertrieben Bock. Ich glaube, Pharrell und Kanye und so weiter haben daran produziert. Das wird auf jeden Fall doll. Und ich finde Numbers on the Boards ist einer, also ist, glaube ich, für immer einer meiner Lieblingsbeats. Weil ich habe nichts mehr gehört, was mich so verstört hat, auch auf eine Art. Ich weiß, hast du den im
gar nicht
im Ohr. Du im Kopf, Molly? Nein,
gar nicht,
nein, nee. Nie gehört, oder was?
Ich weiß auch, es kann eh sein, dass ich ihn gehört habe. Also es gibt immer mal wieder Leute, die mir Pusha T nahelegen und sagen, ja, aber das, du hast nur noch nicht die richtigen Songs und so. Und ich bin dann
na,
so,
er macht schon immer das Gleiche, ist immer Coke-Rap und so, da wirst du jetzt nichts Neues entdecken, aber ich mag die Form. Ich bin auch großer Freddie Gibbs-Fan und so, ich mag allgemein Coke-Rap sehr gerne und immer wieder die gleiche Scheiße erzählen, so auf immer wieder eine neue Art und immer wieder einen neuen Twist für sich in immer der gleichen Geschichte finden. Ja, so, das schießt mich an, wenn Leute nur lang genug etwas durchziehen, dann wird das geil.
Das
so.
Stimmt schon, das finde ich, also das ist nicht der einzige Grund. Ich finde irgendwie, der hat irgendwas an sich, dass ich dem überhaupt nicht zuhören mag und denke mir, bitte verschwinde weit weg von mir.
nicht mal der letzte neueste Song, wo Kanye einfach nur willenlos auf dem Sofa rumsitzt und es mit dem Intro reingeht.
Yesterday's
price
so.
Is not today's price. Und dann bin ich, glaube ich, gefühlt eine Woche lang durch L.A. gelaufen. Oder wenn man diesen Satz von mir gemurmelt. Und habe mich auf jeden Fall richtig erregt. Ist
ein guter Satz an der Stelle, aber nee, hat mich auch nicht abgeholt irgendwie.
Molly, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe Juicy J, Who the Neighbors mitgebracht. Juicy J, für mich der Erfinder von Flow, wie wir ihn heute kennen. Und ich finde Who the Neighbors einfach so eine Ansage von einem Bruder, der es aus der Hood geschafft hat, wenn er sagt, ey, rate mal, wer meine Nachbarn sind. Ja, Kobe Bryant von Lakers. Das doch mal Geld, Alter. Das doch mal so, dann hast du mal eine Vorstellung. Also, das fand ich eine der lustigsten Hooks, die es gibt irgendwie. Und ich höre das immer noch. Ich finde diese Zeit, als er irgendwie sich so von diesem, oder als irgendwie 3-6 Mafia kein Thema mehr war und er dann aber so über dieses Wiz Khalifa Cosign irgendwie so zurückgekommen ist und so einer neuen Audience präsentiert wurde und dann irgendwie auch Lex Luger ausgekramt hat und so und irgendwie alle diese dreckigen Laptop-Beats hatten auf einmal. Das war ikonisch. Bis heute finde ich so eine geile Zeitkapsel, die man sich ab und zu wieder mal aufmachen kann und sich denken kann, Alter, was ist Juicy J eigentlich für ein lustiger und geil on point rappender Typ.
Übrigens ist ganz, ganz lustig bei mir, das, was du mit zum Beispiel Pusha T hast, habe ich an dieser Stelle mit Juicy J einfach nie wirklich zugänglich, nicht wirklich. Im Nachhinein immer mal ein bisschen mehr und immer mal punktuell den einen oder anderen Song, den hier gar nicht so auf dem Schirm, aber insgesamt war ich da nicht so drin. Das hat alles Jahre gedauert, bis ich ein bisschen mehr davon
bis nach Hamburg gereicht.
Bis nach Hamburg kam es nicht. Ich kann dir sehr empfehlen, diesen Song mal zu hören, mit so einem müden Lächeln schon reinzugehen und das ist einfach zu köstlich. Und auch wie er, Mann, wie der rappt einfach, das macht nur Bock. Mir macht das nur Bock, wie er rappt.
Ich habe ihn mir eben schon bei Spotify aufgemacht und werde ihn gleich nach
Funktionsende mehr. Bitte Sprachnachricht mit Reaction danach.
Okay, Live-Reaction, ne? Alles klar. Wir haben einen Klassik der Woche, der auf jeden Fall es bis nach Hamburg geschafft hat, auch bis nach Berlin. Da wurden dann Agenturen nachgegründet nach dem Albumtitel und in der ganzen Jung anderen Welt auch mit dem Pasta-Podcast. Ja, genau, in Berlin. Kolle Rebbe von Nas, das Album.
Wer kennt es nicht?
Also, ja, der gesagt Bescheid.
Wir haben als Classic diese Woche mitgebracht von den Beastie Boys Check Your Head. Das wird am 21.04. 30 Jahre alt. Ist das dritte Studioalbum von den Jungs. Und ja, ist insgesamt weniger sample-lastig als die Vorgängeralben. Bisschen so die Rückkehr zu den Punk-Wurzeln und insgesamt einfach, also musikalisch sehr, sehr vielfältig, hat so ein bisschen so DIY-Charakter. Instrumente wurden von den drei Jungs auch teilweise selber eingespielt. Genau.
Hast du dir das durchgehört nochmal, so hier im Vorfeld?
Ich jetzt?
Ja, Yannick, ja. Hast du das
nochmal gehört? Ehrlicherweise nicht. Also
fühlst du es von früher oder ist das auch nicht dein? Ich meine, es ist ja vor, so ein bisschen vor deiner Zeit. So.
Ist es ist so vor meiner Zeit und Beastie Boys ist auch wieder so ein, ja, so klassisch, haben wir jetzt letzten Mal ein paar Mal drüber gesprochen, so ja, klar, Beastie Boys, ich kenne die Beastie Boys und ich habe da auch Sachen nachgehört, aber dann nie so den Zugang gefunden, dass ich jetzt so viel nachgehört hätte, wie zum Beispiel bei Puck oder bei Biggie oder keine Ahnung was.
Und Frage nach Berlin, Beastie Boys, sind die in Berlin angekommen oder?
Kennen sehr viele Freunde von mir, die ein bisschen älter sind, schwören darauf, dass das die geilste Formation aller Zeiten ist und dass nie wieder was diese Energy hatte, wie die damals empfunden haben, als sie zum ersten Mal so das Beastie Boys Debüt gehört haben. Also, aber ich bin da auch jetzt nie tiefer rein bis jetzt, aber kann ja noch kommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da viel zu entdecken gibt und dass die auch eine sehr, sehr belebte oder eine sehr turbulente Bandgeschichte haben und dass da diverse Bücher und Dokumentationen drüber gibt, deswegen soon to come.
Ich kenne keinen, der das gehört hat. Sorry, no front, aber das war, glaube ich, vor der Zeit von mir und meinen Freunden.
Ja, voll. Also, ehrlicherweise auch voll nachvollziehbar. Aber wenn ihr Freunde von Dokus seid, dann gibt es halt sehr, sehr viel Material über Beastie Boys, was man sich angucken kann, womit man, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis dafür bekommt. Das ist jetzt ein ernst gemeinter Tipp. Es gibt bei Apple TV zum Beispiel eine sehr starke, wo sie quasi, ich glaube auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, welches Jubiläum das war, aber auch nochmal vor 2 Jahren, muss ich rausgekommen, also quasi die ganze Karriere nochmal in so einer Show nachstellen und sowas alles. Das ist schon ziemlich stark gemacht. Und ich selber habe in den Jahren, als Beastie Boys rausgekommen sind, auch immer so ein bisschen ich habe das gehört und habe das verstanden, aber habe die Größe des Ganzen nicht ganz so verstanden, glaube ich. Und habe mir dann von Künstlern immer über mehr Input und Gespräche darüber quasi erklären lassen, wie groß Beastie Boys eigentlich wirklich ist. Und man muss ehrlicherweise sagen, eine Gruppe, die sich Anfang der 80er gegründet hat, hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf das, was deutschrap-technisch in den 90ern hier passiert ist. Und das hörst du und das kriegst du mit, auch in der Art und Weise, wie hier dann irgendwann Musik entstanden ist, dieser Mix zum Punk hin, die Art und Weise, wie du bereit bist, dich zu öffnen, Genres gegenüber, dann aber wieder zu dir zurückzukommen und quasi zu deinen Wurzeln zu gehen. Und dieses Check Your Head ist deshalb so ein krasses Album. Es gibt in Berlin eine Agentur, die sich genau danach genannt hat, die auch das...
Grüße.
Die auch die ganze CI danach abstellt als Hommage an das Ganze. Das ist nur ein Beispiel. Das Album selber, finde ich, ist ein Klassiker. Ich mag das wahnsinnig gerne. Auch das mochte ich damals schon. Und da war ich vorhin bei Pusha T. Yesterday's Price is not today's price. Das ist so Catchphrases, da bleibe ich dran hängen. Dieses Album hat genau das Gleiche. Gib mir Live Audience und dann heißt es, this song is the first song on our new album und dann geht das Brett rein. Und deswegen werde ich mein Leben lang im Kopf behalten und habe da wahnsinnig viel Freude dran. Aber da bin ich voll bei euch, dass wenn deine Freunde das nicht gehört haben und du nicht eingestiegen bist, dann ist dieser Hype Train Beastie Boys auch 1993 wahrscheinlich schon wieder verschwunden, sodass du gar keinen Zugriff darauf hast, es zu verstehen, was damit eigentlich passiert. Aber Musikgeschichte. Und deshalb gehört es in diesen Raum, denn am Ende des Tages bin ich, Graubärtiger, ja auch immer noch hier verantwortlich für diesen Podcast und werde.
Fühlst du dich eigentlich, wenn Dennis so raged gegen
ich
alte weiße Männer?
Ich fühle mich ehrlich gesagt immer ein bisschen in die Ecke gedrängt. Ich sage einfach nur, was ich denke.
Nein, Mann, ja, nein, okay. Aber das sind die Vibes, das egal
sind die,
wer.
Auch ein bisschen die Vibes, die ich bekomme wenn, im Moment. Ja, du bist ja so der kleine Stinkschiff.
Bin ich gar nicht. Wenn egal wer. Ja, aber wenn egal um das kurz zu sagen,
ich kann so auch dieses ständige mir gegen Schienbein treten. Mir. Nein, Spaß. Da kann ich sehr gut mit umgehen. Das ist mir vollkommen scheißegal. Das okay, sind die nee, beiden.
Okay, aber jetzt von anderer Stelle. Wenn du nicht in diesem Safe Space Stammtisch bist, fühlst du dich angesprochen von alten weißen Männern, wenn darüber geredet wird?
Das wäre so, als wenn du wegen. Guck mal, ich kann noch nichts dafür, dass ich in einem Jahr, in einem Land, an einem Ort geboren bin. Ich kann was dafür, wie ich nee,
richtig.
Mich. Verhalte und wie ich auf meine Umwelt wirke. Und das versuche ich natürlich. Und natürlich gibt es da bestimmte Dinge, die ich in all meinen Jahren wahrscheinlich noch anders wahrgenommen habe, als sie heute en vogue sind. Und natürlich versuche ich dementsprechend auch immer darauf zu achten, was ich mache und wie ich es mache und wie ich Menschen gegenüber trete. Das ist aber mein Grundcredo und das war es schon immer. Und deshalb ist mir das vollkommen egal. Es gibt ja immer, also ständig irgendwelche Leute, die auf der Meinung sind, sie müssen mir aufgrund von Grundsätzen irgendwie mich anmachen oder so. Unterhalte ich mit mir, rede mit mir, dann weißt du, was für ein Typ ich bin und wie ich zu singen stehe. Und das ist alles, was ich da so sagen kann. Und der Rest, da bin ich so.
Finde ich gut. Bisschen auch wie Kollege in dem Interview mit dir, wo er so sagt, du kennst mich doch gar nicht. Dann was habe ich denn Antisemitisches gesagt?
Den Vergleich finde ich jetzt hart. Aber damit
Spaß, Mann, Spaß, Mann.
Aber damit schließen wir jetzt diese Runde. Lassen wir euch da draußen. Macht YouTube auf, sucht die Stelle und ich gebe euch hier allen einen kleinen Hinweis. Der Passant, ne, ist nicht gekauft. In diesem Sinne, das war der Wechsel von Stammtisch. Powered okay. by O2. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Danke, Mauli.
Haut rein, tschüss.
Danke, 3plus. Danke, Yannick.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.